in there somewhere.
But we gotta get in there and open the auxiliary valve.
We can't do that, sir.
We have to.
Sir, that breach could vent all our oxygen into space.
We don't have a choice. Now open the hatch.
Hallo und herzlich willkommen im Bahnhofskino Galactica mit meiner Wenigkeit Patrick.
Und mit meiner Wenigkeit Britt-Marie. Hallo.
Hi Britt-Marie. Oh, ich bin erleichtert. The Captain's Head war besser als erwartet.
Ja.
Oder befürchtet.
Ich war ein bisschen überrascht, dass sich das so nahtlos an die vorgelegte Storyline quasi anschloss.
Ja.
Ich habe eher mit so einer Episode der Woche Geschichte gerechnet, aber das war ja im Grunde ein Direktanschluss auch, ja. Und dachte ich, ach guck, der Stretch geht also noch ein bisschen weiter.
Greift vieles auf, was wir zuletzt gesehen haben in dem großen Pegasus-Dreiteiler und in der Folge darauf. Mhm. Ja, ich war immer ein bisschen erleichtert, weil meine Erinnerung an natürlich die Serie, also an einzelne Episoden, ist auch ein bisschen schwammig im Laufe der Jahre geworden. Und ich hatte diesen Stretch immer so erinnert von Folge 14 bis 17 als einen der schwächeren. Aber stellt sich heraus, ich dachte da nur an Folge 14 bis 16. Und hier, The Captain's Head, Mensch und Maschine im Original, nicht im Original, in der deutschen Fassung, ist sehr viel stärker, weil sie ganz vieles aufgreift, von dem ich mir dachte, ja, wieso redet eigentlich keiner mehr darüber?
Ja.
Ach, große Erleichterung. Ich höre raus, die Folge hat dir auch gut gefallen.
Ja, sie war super kurzweilig. Ich schaute so vor mich hin und dann dachte ich so, oh, wir sind schon bei 3/4, wir sind schon fast durch. Also das war wirklich, es ging ruckzuck und ich finde es total lustig, wie manche Folgen sich anfühlen, als wären sie 3 Stunden lang und manche Folgen wie die, als wären sie nur eine halbe Stunde. Und wenn ich die Zeit nicht merke und überrascht bin davon, dass sie fast schon zu Ende ist, dann ist immer gut, weil dann bin ich in der Story drin und leide mit und ja, bin gut unterhalten.
The Captain Sent, ursprünglich versendet am 17. Februar 2006 auf Sci-Fi in den USA. Regie wiederum Sergio Mimica-Gisan. Über den haben wir schon mal geredet. Second AD für Spielberg, lange Zeit gewesen. Zum Beispiel an der Produktion beteiligt wie Schindlers Liste, Jurassic Park und so weiter und so fort. Großen Hits For All Mankind, Regie geführt, The Terror, The Witcher. Und das Drehbuch stammt von Jeff Fleming. Ich glaube, das ist sein drittes Drehbuch für die Serie und auch sein letztes. Auch so ein Hans Dampf in allen Gassen. Wenn man in seine IMDb-Credits guckt, dann sieht man mal, oh, eine Season hier gewesen, 2 Seasons dort gewesen, 3 Folgen dort gemacht, also unter anderem Co-Executive Producer von Hannibal gewesen, The 100, Fringe. Und wie gesagt, das hier war sein letztes Skript für Battlestar Galactica und dann ging es einfach weiter für ihn, ne, zur nächsten Serie.
Ja. Oh, Fringe muss ich auch mal rewatchen. Lange her. Ich habe es als super gut in Erinnerung, aber ich befürchte, das ist eine von den Serien, die nicht gut standhält. Wir werden sehen.
Ich hatte auch viel Spaß damals an Fringe, ehrlich gesagt. Ja,
ja, ja. Aber ich habe es seitdem auch nicht mehr gesehen. Das ist nämlich das Problem. Ich weiß nicht, ob das heute noch so standhält, aber werde ich berichten, wenn ich rewatcht habe.
Wann kam die denn raus? Das muss so 2-3 Jahre nach Lost gewesen sein, weil sie fühlt sich sehr nach Lost an.
Es fühlt sich ehrlich gesagt an wie vor 20 Jahren, aber ja.
Wie lange
ist denn Lost? Sag nicht, Lost ist auch schon wieder 20 Jahre.
Lost lief von 2004 bis 2010. Und ich glaube, Fringe kam so 1-2 Jahre später raus.
Ja, ich hätte jetzt gedacht, noch früher.
Nee, ich glaube auch, das war so im Fahrwasser des Erfolgs von Lost. Ist ja auch eine J.J. Abrams-Produktion und ist ja auch ästhetisch nicht so ganz weit weg, wobei sie ja inhaltlich mehr in Richtung Akte X geht. Also ich habe damals echt Spaß gehabt, aber diese übergreifende Mythologie in Fringe, die war immer ein bisschen zum Zähneknirschen. Daran erinnere ich mich noch, dass ich mir dachte, das ist ja alles, ergibt nicht so wahnsinnig viel Sinn.
Ja, also ich habe auch das Gefühl gehabt, so zwischendrin haben sie sich ein bisschen was aus den Rippen geschnitten. Mhm. Aber das Ende hat mir dann wieder gut gefallen. Mhm. Ich gucke gerade, 2008 ist sie gestartet. Also ja.
Ach so, ist doch so spät.
Hast du einigermaßen gut in Erinnerung gehabt. Ich habe natürlich, ich habe es ursprünglich geguckt wegen Joshua Jackson, weil alter Dawson's Creek Fan, aber war dann super begeistert von John Noble. Also John Noble war mein absoluter Liebling in dieser Serie.
Ja.
Und ja, aber ja, Mensch, Und jetzt überlege ich auch gerade, habe ich Anna Torf überhaupt noch irgendwas gesehen danach? Doch ja, in diesem Newsroom habe ich sie gesehen. Aber das war, glaube ich, eine australische Serie
Wenn
oder
du dich
so.
nicht erinnerst an sie, dann hast du eine der besten Serien der letzten Jahre verpasst, nämlich Mindhunter. Da spielt sie die weibliche
doch, die habe
Hauptrolle.
Ich gesehen. Aber da gab es auch nur eine Staffel von,
Zwei
oder?
Staffeln, ja.
Ach, zwei
tatsächlich. Oh, du hast die zweite noch nicht gesehen?
Doch, ich glaube schon. Ich erinnere mich nur nicht dran.
Was?
Ich bin mir sicher, ich bin mir absolut sicher, dass ich es gesehen habe. Ich verwechsel Mindhunter wahrscheinlich gerade. Wie heißt denn die Serie, die auf Netflix nur eine Staffel hatte, wo alle auf die zweite Staffel jetzt warten, schon seit Jahrzehnten? Das war auch so eine Profiler-Serie quasi.
Boah, ey, weiß ich doch nicht. Also ich finde, also Mindhunter ist für mich neben BoJack Horseman die
doch,
beste
Mindhunter, das
Netflix.
war mein, ich meinte Mindhunter. Doch, die zweite Staffel habe ich gesehen. Wieso erinnere ich mich denn nicht dran, dass es eine zweite Staffel gab?
Ja.
Ja, doch, habe ich gesehen, genau. Wo alle warten, dass eine dritte Staffel kommt. So, ich
Ja,
korrigiere
das wird
mich.
nicht mehr passieren. David Fincher hat ja viel zu tun und er hat auch vor einigen Jahren gesagt, die Leute sollen bitte aufhören nachzufragen. Alle Schauspieler, Schauspielerinnen wurden aus den Verträgen entlassen. Niemand ist mehr daran beschäftigt. Er denkt jetzt wohl laut darüber nach. Also das, ich weiß aber auch nicht, ob es einfach ein Zugeständnis ist an die Fans oder einfach an also nackten Opportunismus, dass er sagt, ja, vielleicht gibt es nochmal einen Fernsehfilm oder zwei, um das Ganze abzurunden. Aber ehrlich gesagt, ich fand auch Mindhunter, also ich empfand es nie so als unbefriedigend, dass die Serie endete, weil ich dachte, sie geht auf dem Hoch zu Ende. Und außerdem ist es jetzt auch nicht so die Serie gewesen, procedural mit oft noch abgeschlossenen Fällen der Woche, bei der man sagt, oh, wie geht's weiter? Ich kann es nicht erwarten. Schnappen Sie den, weil das ist ja alles, ist ja ein Period Piece und man weiß ja, die ganzen Serienkiller, die jagen, die wurden dann früher oder später gefangen oder
Ja, ich wundere mich ehrlich gesagt, warum die Leute davon so wahnsinnig begeistert sind. Ich fand's solide, ich fand's okay, ich fand's unterhaltsam. Es war gut, also natürlich ist das Sujet grausam, es ist so, es ist natürlich und es ist natürlich auch so ein bisschen spannend zu gucken, wie sich das Ganze entwickelt hat und so weiter. Das ist ja, steckt ja quasi in den Kinderschuhen und so. Und man sieht die Entwicklung und so weiter. Aber im Grunde, ich bin ja auch ein, mittlerweile hat sich das mehr oder minder erledigt, aber ich habe ja eigentlich alle Staffeln seit Staffel 1 von Criminal Minds gesehen. Im Grunde habe ich das alles schon gesehen. Also Mindhunter war für mich nichts Neues. Das war so ein bisschen so, und alle waren todbegeistert. Und ich war so, aber wenn man Criminal Minds gesehen hat oder irgendwelchen anderen Profiler sehen, ist es auch nicht so viel anders. Böse.
Nee.
Aber auf jeden Fall,
das
ja,
ist
ich erinnere
nicht
mich dran.
Böse. Du bist einfach eher an der Story interessiert und ich finde auch, die Story gibt nicht viel her in Mindhunter.
Ja,
ehrlich
die
gesagt,
Schauspieler
wenn man,
waren super. Das
ja,
stimmt
wenn,
schon.
Wenn man da die Bücher zum Beispiel von so Established Profilern wie John Douglas gelesen hat, der ja einen True Crime Bestseller seit 30, 40 Jahren nach dem anderen raushaut, so von wegen meine gefährlichsten Fälle, Dialoge mit dem Serienmörder und so weiter, dann kennt man das auch alles, ist mir vollkommen klar, oder mal einfach nur mal Schweigen der Lämmer gesehen hat oder dreimal oder fünfmal.
Es wird
klar.
halt immer nur grausamer. Die Fälle sind irgendwie alle immer gleich, nur werden sie, glaube ich, werden sie immer, also das war immer mein Gefühl, damit die irgendwie das noch appen können irgendwie, habe ich das Gefühl, sie wurden immer nur grausamer, aber nicht spannender.
Ich glaube, jetzt bist du auch gedanklich eher bei Hannibal als bei Mindhunter, weil so wirklich grausam war Mindhunter
nie. Mindhunter war, das stimmt, das, ja, das stimmt. Da
Mindhunter war mehr so
um
an dem Procedural-Aspekt interessiert.
Genau,
so,
genau,
lange
das,
Dialogszenen
ja,
in kaum beleuchteten Räumen.
Das stimmt.
Aber eben inszenatorisch so fein, fand ich. Ich habe die Serie tatsächlich dreimal mittlerweile gesehen.
Vielleicht muss ich sie noch mal gucken. Ich habe sie damals, 2017, ich habe sie damals vielleicht nicht richtig zu schätzen gewusst.
Ich bin aber auch ein Fan von dieser Fincher-Ästhetik der letzten 10, 15 Jahre. Also Gun
Girl
oder
Fincher.
Zodiac. Oder
ja,
das ist so,
ja. Ich finde Fincher halt, aber ich meine, du sagst es, lange Dialogszenen. Also zu lang, da bin ich raus. Aber ja.
Okay.
Nee,
ist in Ordnung.
Aber ich habe eine Frage und zwar, das war ein kurzer Exkurs, The Captain's Hand, also die wörtlich die Hand des Captains, was ja meint eben die steuernde oder führende Hand des Captains in diesem Fall, das ist aber kein geflügeltes Wort auf Englisch oder sowas, dass man sagt, ja, that's the mom's hand oder that's the dad's hand oder that's the captain's hand oder so, das sagt man nicht, oder?
Du hast Daddy-Hände, du hast Mama-Hände.
Naja, nein, aber ich meine, wenn man so davon spricht, dass jemand quasi dich dir hilft oder dich nicht kontrolliert, aber wie sagt man,
nee,
also
die
dich
die führende
anleitet.
Hand, ja.
Ja, oder the teacher's hand oder so, weißt du, ist kein geflügeltes Wort, oder?
Nicht,
ja,
dass ich
das ist wirklich was anderes. Genau, weil habe ich mir noch Gedanken gemacht, aber ich glaube nämlich auch nicht. Okay. Ich finde übrigens Mensch und Maschine als Titel geil, auch wenn es überhaupt gar nichts mit dem Originaltitel zu tun hat.
Ich habe mir genau denselben Gedanken gemacht, kurz bevor unsere Aufnahme, weil ich dachte, okay, ich ärgere mich so oft über diese etwas platten deutschen Titel, aber in dem Fall dachte ich, es ist cool, Bezug zu nehmen auf etwas, was am Ende der Folge passiert, aber es eben nicht als solches erkennbar sein zu lassen für Menschen, die die Folge nicht gesehen haben. Und so hat man eben so ein bisschen diesen Aha-Effekt am Ende, wenn man die Folge guckt, denkt, ach, daher der Titel, ja. Horta rettet ihre Kinder.
Nein.
Das ist natürlich die.
Bis heute eine der unrealistisch aussehendsten Aliens ever, aber bis heute, wie gesagt, als 9- bis 12-Jährige, ich weiß nicht genau, wann ich sie gesehen habe, my mind blown. Deswegen bin ich da bis heute begeistert, obwohl ich alle Schwächen kenne.
Nein.
Inklusive der Pappmasse.
Das, Horta rettet ihre Kinder. Ich wollte gerade sagen, das ist so die Positivvariante davon, von der deutschen Eintitelung, die eigentlich was verrät, was am Ende der Folge passiert. Aber bei Mensch und Maschine ist natürlich das Positive, dass es einfach irrelevant ist für die Handlung, für die Story, was Lee Adama dann am Ende sagt. Das ist einfach ein netter Spruch oder ein guter One-Liner, aber eben nicht kriegsentscheidend am Ende. Und deswegen cool, den im Titel aufzugreifen. Hat mir auch gefallen, tatsächlich, ja. Ich weiß nicht, ob The Captain's Hand vielleicht sogar der schlechtere Titel ist von beiden. Mhm. Aber ich will ja nicht urteilen. Genau. Nee, das einzige geflügelte Wort, The Captain's Hand, war mir kein Begriff bei Here's Your Pound of Flesh. Da habe ich an Shakespeare gedacht. Das war mir geläufig. Ja. Weil ich irgendwann mal noch Englisch studiert habe, aber
ich finde es total spannend. Also wir wissen ja, dass ganz, ganz viele Begrifflichkeiten oder solche geflügelten Worte von Shakespeare im Englischen heute noch gang und gäbe sind. Mhm. Aber genau das Gleiche gibt es bei uns in Deutschland ja auch, vor allen Dingen von Goethe. Mhm. Das finde ich total spannend. Viele Dinge, die mir gar nicht bewusst sind, dass sie ursprünglich aus Goethes Werken kommen, bisschen Schiller auch, aber vermeintlich meistens Goethe, sind tatsächlich Goethe-Zitate. Ich so, what? Bei manchen Dingen weiß ich es, bei manchen ist es so, ach, Überraschung. Aber,
ich dachte, jetzt kommt noch was.
Nein, ich wollte nur sagen, es fängt ja wie immer an mit unserem Previously On, also was ist früher passiert. Und in diesem Previously On waren Szenen drin, die eigentlich gar nicht drin waren, ist mir gar nicht aufgefallen, ehrlich gesagt. Also vorher in den Episoden.
Es gibt zwei kurze Momente und ich glaube, das ist auch so Blink it and you'll miss it. Also die sind so kurz, ich glaube auch dran stört man sich deswegen nicht wirklich. Die eine, die gab es wirklich nicht, das ist eine zwischen Balter und Gina und Gina sagt sowas zu Balter, also von der Kamera abgewandt, das hat man einfach nachsynchronisiert, von wegen, ja, du musst aufpassen irgendwie, wenn du Roslyn zu mächtig werden lässt, dann wird das ein übles Ende nehmen und du musst die Macht an dich reißen. Ich paraphrasiere sehr, sehr grob, weil ich es auch nicht mehr genau in Erinnerung habe. Und das andere hat man tatsächlich auch nachsynchronisiert, aber das, sagt Ron Moore in seinem Podcast-Kommentar, war aufgrund von einfach Drehumständen oder Produktionsumständen, und zwar die Commander-Figur der Pegasus, die jetzt Garner heißt in der finalen Fassung, hieß, glaube ich, im ersten Drehbuchentwurf Warden. Und 3-4 Folgen vorher gab es eben diese Dialogszene zwischen Teil, so von wegen, wie macht sich Warden als neuer Commander der Pegasus. Und dann gab es wohl irgendwie einen Rechtsstreit, weil eine andere Serienfigur oder ein Schauspieler, also es gab irgendwie einen Rechtsstreit über den Namen, von wegen, die durften ihn so nicht nennen. Und dann haben sie die Folge einfach, die Szene doch mal nach, also erstmal rausgeschnitten in der Folge, wo sie eigentlich auftauchen sollte und dann hierfür verwendet, aber eben nachsynchronisiert. So. Und jetzt haben wir den Previously und tatsächlich diesen Moment, dass man den guckt und denkt, ja, ist das passiert? Ich kann mich gar nicht daran erinnern.
Ja. Ich habe eine Frage zu dieser Figur, weil, wie gesagt, ich vergesse ja immer die Figuren, die schon mal aufgetaucht sind, aber in diesem Fall ist es ja so, wir haben ja, also die wechseln ja ihre Commander wie die Wäsche, also jeden Tag ein neuer sozusagen, was ja auch quasi den Umständen geschuldet ist. Aber in diesem Fall war ich ein bisschen verwirrt, weil vielleicht habe ich vergessen, dass er gestorben ist. Ich weiß es gerade nicht. Ach doch, er ist gestorben, oder? Der ehemalige Ingenieur.
Ja.
Der ist doch gestorben. Aber haben wir Garner in dem Zusammenhang im Maschinenraum schon mal vorher gesehen?
Nein.
Siehst du? Weil der stand da plötzlich als Captain oder Commander und ich so, hä? Das ist so, also wenn dann so ganz neue Figuren auftauchen und ich mich jedes Mal, wie gesagt, frage, das werde ich genau, also ich weiß, ich wiederhole mich, aber das werde ich auch die nächsten 3 Staffeln noch sagen, weil ich, wie gesagt, leichte Gedächtnisprobleme habe, was Namen und Figuren angeht.
Ich finde das total in Ordnung. Ja,
dann ist gut.
Ja, du, jeder, wir haben alle unsere Zipperlein. Ich habe ganz viele, nicht stressige, würde ich sagen, aber angespannte Austausche mit meiner lieben Frau seit vielen, vielen Jahren, weil ich mir nicht einen verdammten Songtitel merken kann oder Sänger oder Sängerin.
Okay.
Und ich bin immer der im Radio sagt, ah, da läuft dieses Lied wieder, dieses na, 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 von Dingsbums. Und sie sagt dann, das ist doch so und so von so und so. Und ich denke, ein Klassiker. Und ich habe gesagt, ich höre das gerade zum ersten Mal, sage ich dann wiederholt. Deswegen, wir haben alle unsere Bereiche, wo wir einfach abschmieren. In dem Fall ist so ein bisschen der Giveaway, dass wir die Figur vorher nicht gesehen haben, dass sie eben von einem relativ bekannten Schauspieler gespielt wird. Und da sollte man eigentlich schon...
Ja, so.
Da sollte man sich eigentlich schon ein bisschen...
Wenn irgendeine fremde Rolle mit einem bekannten Schauspieler besetzt, das wissen wir schon, okay, der stirbt wahrscheinlich.
Und und wir konnten uns tatsächlich erschließen, dass der oder die vorher nicht aufgetaucht ist, weil natürlich wird man jemanden wie John Hurt, der jetzt kein Megastar ist, aber schon einfach ein etablierter Character-Actor seit Jahrzehnten oder gewesen, der ist ja mittlerweile verstorben. Der spielt den Daddy in Home Alone, hier den romantischen Kontrahenten von Tom Hanks in Big, die Hauptrolle in Katzenmenschen, der war Emmy-nominiert für die Sopranos, weil er da korrupten Kopf spielt, also deshalb schon etablierter Schauspieler und natürlich stellt man den nicht 4 Folgen vorher irgendwie im Maschinenraum im Hintergrund als Statistin und sagt, hier John Hurt, halt mal die Klappe und lauf ein bisschen auf und ab um die Viper rum, also deswegen nein, der ist zum ersten Mal da und stirbt dann auch.
Da bin ich beruhigt.
Hast du damit gerechnet, dass er stirbt? Um schon mal vorwegzugreifen, als du ihn gesehen hast, so von wegen, ach, den kenne ich so, das ist ein Gesichtsbekannter, der stirbt bestimmt, oder?
Ich bin ja immer so naiv, ich denke immer, oh, vielleicht machen sie ja doch noch was mit der Figur, aber ab dem Zeitpunkt, ab dem, ich glaube, Adama eben sagte, ja, das ist schon der dritte Commander innerhalb von, ich weiß nicht, 6 Monaten oder so, da war mir klar, okay, gut, das war's dann. Wenn das schon so, das war quasi schon eine Ankündigung.
Ist ja ein bisschen Zeit vergangen. Für uns fühlt es sich natürlich an, weil wir die Folge in relativ kurzer Abfolge gucken, wie Schlag auf Schlag auf Schlag. Aber es sind ja seit dem Tod ist auch von Fisk schon wieder mehrere Wochen oder sogar Monate ins Land gezogen. Aber das ist natürlich vollkommen recht. Kane ist tot, Fisk ist tot. Jetzt Garner. Zu Beginn sagt hier Apollo, also Lee Adama zu Duala, mit der er in der Kiste liegt. Ja, wir, ich wurde ja vor einem Monat angeschossen oder so. Also es wird so einfach fallen gelassen, dass schon wieder sehr viel Zeit vergangen ist.
Ich frage mich, man geht ja normalerweise, das ist ja schon eine strikte hierarchische Militärhierarchie, man geht ja normalerweise die Command-Kette runter. Ja. Also vom Captain zum ersten Offizier, das haben wir ja gesehen, und dann vom ersten Offizier zum nächsten, wer dann auch immer der nächste sein mag. Und jetzt sind wir ja schon bei den Ingenieuren angelangt, also das ist schon alles ein bisschen, obwohl der ist Abteilungsleiter, also das ist ja dann schon, aber auf jeden Fall meinte ja Adama dann im Gespräch mit seinem Sohn, dass er sich für eben genau ihn entschieden hat, was für mich impliziert, dass es mehrere Kandidaten gegeben haben muss, die wahrscheinlich auf einem gleichen Rang waren und er dann quasi aus denen gewählt hat, weil man entscheidet sich ja nicht für jemanden, wenn du nicht zwischen mindestens 2 Personen entscheiden musst, weil, und also was mich wundert ist, es muss, wenn es so eine klare hierarchische Command-Kette gibt, dann wäre da doch keine Diskussion gewesen, wer der Nächste ist.
Okay.
Ich bin so ein bisschen verwirrt. Oder ist es so ein bisschen Pick und Choose? Also es hörte sich nämlich so an, als ob Adama einfach mal dann jemand rausgepickt hat. Der klingt ganz gut auf dem Papier, dem traue ich das zu, der wird das jetzt einfach mal. Ist so ein bisschen random alles.
Nee, random nicht. Das wird ja schon thematisiert in der Folge, dass man der Crew, nachdem sie so stark geprägt war von nahezu Aufständen und Instabilität überhaupt auf der Pegasus, so was die Gemütslage der Crewmitglieder betrifft, dass man eben gesagt hat, man wolle denen einfach ein vertrautes Gesicht geben und natürlich deswegen nicht gesagt hat, okay, und hier ist Lee Adama, euer neuer Boss von der konkurrierenden oder mitfliegenden Battlestar, sondern gesagt hat, okay, wen kennen denn alle? Ach, hier den Chefingenieur. Und das war eben deswegen eine strategische Entscheidung. Aber die wird ja auch kritisiert aller Orten, vor allem hier von Starbuck. Die sagt, ja, ey, komm, come on, also hier, also jemand, der gut schrauben kann, ist noch lange kein guter kommandierender Offizier. Womit sie auch recht hat,
Wobei jemand, also dass Adama, also Lee, ja dann am Ende auch quasi der Kommandant des Schiffes wird, finde ich auch sehr problematisch. Nicht nur wegen dem Nepotismus. Nepotismus. Ja, aber es war falsch betont. Nepotismus. So.
Ich lasse das auf alles drin. Fall.
Naja, es ist in Ordnung. Es stört nur die Zuhörer. Sondern weil der ja tatsächlich auch irgendwie, der kam da wie die Jungfrau zum Kinde. Das war wirklich so, dann meinte ja der Kommandant, ja, und jetzt hast du die Brücke und war dann weg. Und dann stand er ja wirklich wie erschüttert und konnte es gar nicht fassen und meinte dann so zu sich selber, ich habe jetzt die Brücke. Also der hat auch nicht damit gerechnet, dass er tatsächlich dann mal so ein Riesenschiff kommandieren wird. Und ich glaube, in dem Moment wurde ihm halt, jetzt greife ich vor, aber in dem Moment wurde ihm halt diese wahnsinnige Verantwortung plötzlich bewusst, die dann wirklich tonnenschwer auf seinen Schultern lastete für 10 Sekunden. Und dann hat er sich ja berappelt und hat quasi wieder an seine Militärschulung und so weiter gedacht, was er mal gelernt hat, und hat das dann auch sehr gut umgesetzt. Aber das war wirklich so gefühlte 5 Sekunden schiere Panik. Das fand ich auch sehr gut gespielt, ehrlich gesagt. So dieses Erstarren und dieses, oh mein Gott, und du hast wirklich so diese Gedanken im Kopf gehört, dieses, oh mein Gott, ich bin Captain, ich kann noch nicht mal Wasser kochen, weißt du, so irgendwie. Und also es war, das fand ich schon sehr gut. Und dass sie dann aber gesagt haben, sie behalten das bei, das fand ich sehr problematisch. Vor allen Dingen, ja, also das war so das eine. Und das andere, was ich auch super gut fand, ehrlich gesagt, das andere Schiff wird ja immer sowieso so ein bisschen als hostile dargestellt, also so ein bisschen feindselig, auch die Leute, die auf dem Schiff sind, was natürlich auch damit zusammenhängt, dass die ehemalige Kapitänin oder Kommandantin ja eigentlich auch eine sehr feindselige Atmosphäre geschaffen hat. Also das war ja so ein bisschen, es war ja eine Diktatur, und da wurde natürlich auch bespitzelt gegenseitig und so weiter. Also es war grundsätzlich eine feindselige Atmosphäre, und ich habe das. Und was ich gut fand, war, dass wir hier gesehen haben, dass sowas nicht einfach über Nacht verschwindet, nachdem das monatelang eben gang und gäbe war, nur weil der Kommandant wechselt. Also da haben sich bestimmte Gewohnheiten eingeschlichen und Dinge, und die sind immer noch so. Und das wird natürlich dann noch befeuert, wenn du einen Kommandanten hast, wie jetzt eben diesen Kommandanten, der dann auch noch sehr misstrauisch ist und Dinge auch nicht teilen möchte, und also, und die Karten sehr, sehr nah, also wieder Card Close, jetzt bin ich schon wieder auf Deutsch-Englischen, also sehr, also,
die Karten nah an der Brust
Karten,
halt, ja.
Die Karten sehr nah an der Brust halt, genau. Also der einfach Dinge nicht preisgeben möchte, und das ist natürlich aber ein Problem, wenn du so zwei große Schiffe hast, die einfach zusammenarbeiten müssen.
Ja.
Und deswegen, aber dann da jetzt halt Lee Adama hinzusetzen, finde ich halt die falsche Entscheidung. Ich würde ihn als vielleicht als ersten Offizier rüberschicken oder so. Aber also ich finde die grundsätzliche Entscheidung, ursprünglich zu sagen, da muss jemand von den eigenen Leuten hin, besser.
Ja.
Aber offensichtlich, ja, naja.
Ich werde es nicht weiter kommentieren, weil wir werden ja sehen, was daraus noch wird.
Ist ja nicht so, als hätte ich jetzt am Anfang schon das Ende vorausgenommen, aber gut.
Das ist alles richtig so. Wir gehen gleich zu diesem Handlungsstrang. Ich gebe dir natürlich vollkommen recht. Der Fisch stinkt zwar vom Kopf, aber es bringt oft auch nichts, wenn man den Kopf dann einfach abtrennt und sagt, okay, wir nehmen hier 3, 4 Glieder aus der Kette, schweißen die wieder zusammen und dann passt das schon. Du hast recht, die Pegasus-Crew ist immer noch feindselig. Mich erinnert es immer so daran an diese sehr aktuellen Debatten um irgendwelche rechtsextremen Chatgruppen in der Bundeswehrkaserne so und so, in der Polizeidienststelle so und so, im Jugendheim so und so, keine Ahnung wo. Und dann sagt man, ja, die betroffenen 2, 3 Mitarbeitenden wurden freigestellt und damit ist das Problem jetzt quasi erledigt.
Ja,
und der Vorgesetzte und die Vorgesetzte wurde gerügt. So. Und dann denke ich mir, ja, aber da arbeiten doch jetzt immer noch die anderen 84, 93, 112 Leute weiter und die werden doch vielleicht, naja, okay, ich weiß nicht. Also so ist es eben auch auf der Pegasus. Also die werden jetzt mitnichten happy sein, dass ihnen gerade der dritte vertraute Kommandant flöten geht und jetzt gesagt wird, okay, und hier ist Lee Apollo Adama, der Sohn
des anderen. Ja, aber auch ausgerechnet, genau.
Ja.
Ich meine, vielleicht hat er ein bisschen, eine gute Reputation dann jetzt sich aufgebaut, dadurch, dass er eben in dieser Extremsituation, wo es ja wirklich um die Köpfe von allen auf diesem Schiff ging, das Schiff im Grunde gerettet hat. Aber das hat ja jetzt eigentlich nur die Brückencrew erstmal mitbekommen. Ich meine, gut, wir wissen, auf so einem Schiff jagen Gerüchte schneller durch vom einen Ende zum anderen als, ich weiß nicht, Lichtgeschwindigkeit. Aber trotzdem, irgendwie,
Ja, abwarten.
Naja, wir werden sehen, was das noch für Konsequenzen hat. Ja.
Wir haben 2 Handlungsstränge, über den einen haben wir jetzt schon zu Teilen gesprochen, die man relativ gut voneinander trennen kann. Ich würde sogar sagen, die haben wenige bis keine Berührungspunkte. Das macht es ein bisschen einfacher diesmal. Und zwar haben wir erstmal den politischen Strang, rund um Rosalyn und Balter maßgeblich. Und dann haben wir eben den um die Pegasus. Und ich würde mal sagen, weil wir gerade schon dabei sind, machen wir einfach hier mit Pegasus weiter und ich lese mal vor, worum es geht. Okay?
Ja.
2 Raptoren der Pegasus gehen bei einer Übungsmission verloren. Der frischgebackene Major Apollo soll den kommandierenden Offizier der Pegasus, Commander Ghana, was habe ich denn hier geschrieben? Adama unterstützen, so ein Quatsch. Dieser hat andauernde Beef mit der neuen Pegasus-Keck Starbuck, die offen gegen Ghana revoltiert und ihm Inkompetenz vorwirft. Starbuck findet heraus, dass die Raptoren vermutlich auf einen Funknotruf reagierten und in eine Falle gelockt wurden. Eine Falle, in die Pegasus nicht geraten sollte, pflichtet auch Liadama bei. Commander Ghana will davon aber nichts hören, trotz Anweisung von höchster Stelle, also von Adama und Tai, den Pegasus nicht ins Gefahrengebiet zu steuern. Natürlich behalten Kara, Adama Junior und Adama Senior recht und die Pegasus wird von 3 zelonischen Base-Stars angegriffen. Ghana eilt in den Maschinenraum, um die Triebwerke der Pegasus zu reparieren, bezahlt dies aber mit seinem Leben. Vorher übergibt er Liadama das Kommando über die Pegasus, der er trotz starker Schäden zur Flucht aus dem Kampfgebiet verhilft. Und dann gibt es noch einen kleinen Austausch zwischen Papa und Sohnedama und dann ist die Folge vorbei. So. Mhm. und damit dann eben die Menschmaschine zitiert. Was sagt er genau? Hier, Ghana konnte gut mit Maschinen umgehen, aber um zu leiten, um zu führen, musst du gut mit Menschen können. Also.
Ja, genau. Ich finde das immer so gut, weil nämlich einfach die Frage in den Raum geschmissen wird, genau, von Adama Senior. Was hat Ghana falsch gemacht?
Du musst das mit der Edward James Olmes Stimme sagen. Was hat Adama falsch gemacht?
Nicht Adama, Ghana, genau.
Ghana,
und dann sagt, genau, was hat er falsch gemacht? Genau. Und dann war die sehr gute Antwort eben von seinem Sohn. Er hat nur mit Maschinen gearbeitet oder irgendwie sowas. Ja.
Ghana also, egal, was used Fall, working with machines, but command
ja,
is about
irgendwie
people.
So. Genau. Und dann aber auch so die bedeutungsschwere Pause, so ein Tick zu lang, wo es dann schon leicht awkward wird und dann guckt hier Senior Junior in die Augen und sagt, und vergiss das nie. Wenn das nicht eine Lebenslektion ist. Ich fand die Szene super.
Ich finde die auch gut, weil es so typischer, er kommt eben auch, ich meine, er ist der kommandierende Offizier der Flotte, damals Senior, aber er kommt eben aus dieser Papa-Rolle, die so richtig raus. So von wegen so, ja, der Sohn hat schon recht, ich könnte ihm jetzt einfach auch diesen kleinen Gewinn, diesen kleinen Sieg auch einfach gönnen, aber ich schieb nur sowas hinterher wie, ja, und vergiss das bloß nie.
Aber ich meine, ich schätze ja Adama Senior auch so ein, so jede Chance ist eine Chance, um was zu lernen, so nach dem Motto. Jetzt ist es ja aber auch so, ich weiß ja nicht, der ist ja quasi auch kurz vor seiner Pension ja eigentlich gewesen und als es losgeht quasi und da frage ich, also das Schiff sollte ja pensioniert
genau,
werden
die Galaktika,
und ich dachte, er selber ist dann auch nicht mehr so wahnsinnig weit weg von seiner Pension, oder?
Ich weiß es nicht, ich würde es am echten Alter von Edward James Olmes festmachen und der war jetzt noch ein paar Jährchen vom Rentenalter entfernt, ja.
Ich wollte gerade sagen, der sieht aber älter wahrscheinlich aus als ich. Also wahrscheinlich halte ich ihn für älter, als er ist. Nichtsdestotrotz hat er ja schon einige Jahre als Kommandant oder in dieser Position halt auf dem Buckel. Und ich meine, er ist gewöhnt daran, eben diese wahnsinnig große Verantwortung zu haben für mehrere tausend Leute. Jetzt in dem Fall ja total für knapp 50.000 Leute plus eben ja, auch das andere Schiff und so weiter. Und das ist ja auch
drin.
Schon eine wahnsinnige, ja, und es ist halt eine wahnsinnige große Verantwortung, also dass der danach noch schlafen kann. Und ich frage mich halt, ob Liadama nicht einfach viel zu früh in diese Position gekommen ist, weil meines Erachtens nach ist der noch nicht reif genug, um diese Verantwortung zu übernehmen.
Ja, ich glaube, hier die ganze Apokalypse hat dafür gesorgt, dass einige Leute sehr, sehr schnell aufsteigen. Du hast schon recht, der ist jetzt hier zum Major.
Oder sehr schnell reifer werden, ich weiß es nicht. Also
Major,
ich traue ihm noch nicht zu, wobei ich dazu sagen muss, dass er ja doch immer sehr, also wenn es um Streitigkeiten geht, das haben wir ja immer wieder gesehen, dann ist er im Grunde derjenige, der nicht so Hothead-mäßig wie ja Starbucks, sondern tatsächlich sehr besonnen immer versucht, in die Situation reinzugehen und versucht zu schlichten. Also er ist immer derjenige, der sagt, okay, lasst uns bitte alle mal einen Schritt zurück machen, einmal tief durchatmen und dann jetzt mal nochmal über die Situation reden. Also das ist ja grundsätzlich eigentlich so deeskalierend, grundsätzlich ja eine gute Eigenschaft zu haben, wenn man in der Kommandantenposition ist, wobei ich persönlich immer das Gefühl hatte, dass das eine erzwungene Handlungsweise ist und nicht seinem Charakter entspricht. Weil ich glaube, in Wirklichkeit würde er auch lieber einmal draufhauen, so wie Starbuck das halt immer macht.
Ja, das führt ja auch zu einer der besten Dialogszenen der ganzen Folge. Also ich finde die ja super, als er ihr sagt so, wenn er ihr sagt so, jetzt hört nicht auf, immer so abzufacken und die Leute anzumachen und irgendwie alle anzupöbeln und suchst ständig hier Streit und so weiter und sie so, ja, aber lass mich doch, so bin ich doch. Und er sagt ja auch selber, ich kann mir das nicht erlauben, ich habe mir das einmal erlaubt, ich habe einmal revoltiert gegen meinen Vater und ich habe bis heute darunter zu leiden und muss buckeln und du machst das jeden verdammten Tag. Und man merkt eben, wie sehr es auch an ihm nagt.
Und jetzt hast du es auch wieder gemacht. Also und vor allen Dingen nicht, dass du es machst, das ist schlimm genug, aber dass du damit davonkommst. Weil es ist ja wirklich so, sie hat keine wirklichen Konsequenzen. Also mal wirklich, also theoretisch müsste sie jetzt eigentlich in der Brick irgendwie sitzen und das schon auch länger. Also ich meine, wenn ich sehe, dass da andere Leute irgendwie für einen Monat oder so in die Brick geschmissen werden für bestimmte Dinge und sie einfach jedes Mal gegen die Command-Kette quasi wieder, also oder der Autorität widerspricht und einfach ja Befehle nicht befolgt. Also ich meine, normalerweise ist ja ein Nichtbefolgung eines Befehls im Militär das Schlimmste, was du machen kannst. Und in dem Fall habe ich halt, also ich meine, das wurde uns ja auch immer so gesagt, in dem Fall kommt sie damit davon, weil sie eben eine der besten Piloten ist. Und Piloten sind so rar, dass sie einfach auf sie angewiesen sind. Das heißt, im Grunde hat die Narrenfreiheit und kann machen, was sie will. Ja? Theoretisch müssten dann aber die gleichen Bedingungen auch für Lee gelten, weil der ist ja auch Pilot.
Ja.
Deswegen, also da wird deutlich mit zweierlei Maß gemessen. Und die Frage ist halt, warum?
Jetzt ist er nicht mehr Pilot, ja.
Ja. Ja,
das ist
und ich glaube, da wird halt auch mit zweierlei Maß gemessen, weil er der Sohn von Lee Adama,
genau,
von Adama
ist. Genau, weil von so einem Nepo-Baby erwartet wird, ja.
Ja. Genau, weil Adama an ihn ganz andere Ansprüche stellt, als zum Beispiel an Starbuck. Und ja, also ich weiß nicht, das ist schon ungerecht und da hat er auch recht. Ich meine, gut, er hat, und ich fand diese Szene auch richtig großartig, als er wirklich ihr so vor die Nuts knallt. Ich habe einmal gegen die Befehle verstoßen und das hängt mir jetzt noch nach und du verstößt quasi dauernd und das hat keine Konsequenz, fand ich richtig, richtig gut. Und was sagt sie noch irgendwas? Sie sagt ja dann noch, sie versucht ja dann noch so einen Witz zu machen, wo ich dachte, lies bitte mal den Raum, ich keine Zeit für Witze. Also es war wirklich so ein bisschen so, aber, ich weiß nicht. Also man kann sich schon fragen, warum sie immer so extra Würste gebraten kriegt. Das ist schon so.
Weil sie die beste Pilotin ist, ja, der Flotte.
Ja, aber ich meine, wenn das der einzige Grund ist, da gibt es auch andere Piloten. Übrigens, was ich mich gefragt habe, warum ist Starbuck jetzt drüben auf dem anderen Schiff
Das wird nicht genau erklärt. Ich habe versucht, mir das zu erschließen. Es wird super vage gehalten. Ich bin mir auch nicht sicher, ob es da eine Deleted Scene gibt, die das erklärt. Aber ich dachte mir auch so, was? Wieso sind die jetzt plötzlich drüben? Weil sie ist auch relativ frisch dort, ne? Weil das, sie zeigt sich auch sofort, dass sie nichts mitbekommen. Keiner informiert sie, keiner redet mit ihr. Sie hat ganz wichtige Informationen. Also der Verlust dieser zwei Raptoren war ihr nicht bekannt und so weiter und so fort.
Oder
also,
ist der vorherige Keck gekillt worden? Aber auch dann sage ich nur, bleib bei deinen eigenen Leuten oder so. Also ich hatte zwei Vermutungen. Entweder man wollte sie abschieben nach dem Motto, weg mit dem Troublemaker von unserem Schiff und daraus gleichzeitig so ein bisschen so eine Strafe machen, so nach dem Motto, also das ist jetzt deine Strafe, dass du jetzt da drüben quasi dein Dasein erstmal eine Zeit lang fristen musst, ohne zu äußern, dass es eine Strafe ist, so nach dem Motto. Das war die erste Vermutung und die andere Vermutung, die ich hatte, ist, eigentlich ist es ja logisch, wenn Piloten rar gesät sind. Und ich meine, wenn wir jetzt nur von der Menge der Piloten auf der Galaktika ausgehen, wissen wir ja, dass die viel zu wenige haben. Das war ja die große Erleichterung oder das große Durchatmen, als ja dann das andere Schiff dazu kam, dass da ja plötzlich so viele Piloten da waren und wir so dachten, wow, ja, großartig, jetzt haben wir wieder genug Piloten. Das wurde ja echt auch zum Problem. Und deswegen habe ich ehrlich gesagt gedacht, dass die schon längst so eine gemeinsame Unit bilden. Also, dass es da einen gemeinsamen Chef gibt, beziehungsweise vielleicht einen Keck auf dem einen Schiff, einen Keck auf dem anderen Schiff, die sich dann treffen und quasi absprechen. Also, dass da zumindest gemeinsam koordiniert wird. So hatte ich das gedacht.
Okay.
Aber offensichtlich, und so hatte ich mir das dann erklärt. Aber es war so ein bisschen aus dem Nichts heraus. Es war auch wieder so eine Sache, wo ich dachte, habe ich was verpasst? Habe ich was nicht gehört? Habe ich kurz geschlafen?
Nein. Du hast nichts verpasst. Es wird nicht erklärt. Man könnte das, was in Scar passiert, als so eine halbe Erklärung werten, dass man jetzt eben mit Cat eine andere Pilotin hat, die eben dann auch Top Gun ist und auch super gut und vielleicht nicht ganz so geil wie Starbuck, aber doch fast so gut und die zu Cat gemacht hat dort. Also ich bin mir auch nicht, also ich habe die Serie gesehen, sollte man vielleicht auch vorweg schicken, sollte man in jeder Folge machen, ich vergesse es immer wieder gerne zu sagen, du nicht, aber ich habe jetzt auch keine Detailerinnerungen an einzelne Handlungswendungen und man muss auch einfach ganz ehrlich sagen, viele, viele Fragen werden auch einfach nicht beantwortet und da sagen dann auch eben die Showrunner David Icke und Ron Moore, just roll with it. Also ich meine, akzeptiert
das
einfach,
Leute.
Ja,
ist auch nicht wichtig, eigentlich ist es nicht wichtig für die Handlung.
Ein Monat ist vergangen, man muss das reichen, dass eben die Dame am Anfang sagt so, oh, die Schulter tut immer noch weh, aber ist jetzt ein Monat her und dann sagen wir, okay, da wird eine Menge passiert sein, okay, wir wir müssen nicht alles wissen.
Ich finde aber auch so geil, also überhaupt waren die Szenen zwischen ihm und Kara eigentlich mit die besten in dieser Folge, fand ich. Auch als er dann ja so sagt, irgendwie so, ja, und es ist immer noch ein Problem, weil ich angeschossen wurde. Ja. Und dann auch wieder diese absolute Stille, wo sie sich ja dann wegdreht von ihm, komplettes ignoriert und man genau weiß, sie hat ein saumäßig schlechtes Gewissen und er ist einfach immer noch angepisst, dass sie ihn angeschossen hat. Ja. Und es wird aber kein einziges Mal darüber geredet, so dieses Totschweigen. Und man hat aber genau gehört, was, also er hat ihr in dieser Stille vorgeworfen, du hast mich angeschossen. Ja. Und sie hat ihm in dieser Stille gesagt, ich weiß, es tut mir leid, aber ich ignoriere das jetzt total. Übrigens, dieses Ignorieren finde ich auch eine super, so gut, weil es nochmal verdeutlicht, was für eine Art von Charakter sie halt ist, nämlich einfach aussitzen, totschweigen und ignorieren.
Ja, genau.
Und das kennen wir ja von ihr, aber das fand ich hier eine richtig gute Szene. Und das war hier gut, weil die zwei Schauspieler, mich würde interessieren, wie das im Drehbuch stand, die zwei Schauspieler haben es halt komplett ausgesessen. Also wenn man so eine Stille aushalten muss, weißt du? Das fand ich super. Das war eine richtig gute Entscheidung, das so zu spielen.
Fand ich auch gut.
Und natürlich am Ende auch, als sie sich dann versöhnen. Also es musste ja dann doch so ein bisschen sein, wo ich kurz dachte, oh bitte lass sie sich jetzt nicht küssen, fang jetzt nicht wieder an mit so einem Liebesgedöns und Betrügereien und was nicht immer, weil offensichtlich ist Adama ja mit, Lee mit
Duala
zusammen jetzt. Ich meine, sie waren ja im Bett zusammen, wobei, das muss nichts heißen, aber ich glaube, das ist schon ein bisschen ernster. Und da dachte ich, oh, jetzt bitte tu mir den Gefallen und küsse da nicht noch fremd, das wird mich jetzt schon wieder so an. Hat er ja Gott sei Dank nicht gemacht. Ich fand aber süß, wie sie dann, also nicht nur das Umarmen, aber vor allen Dingen fand ich diesen kurzen Moment, wo sie ihre Hände gehalten haben, sehr, sehr intim, weil man merkte, fand ich intimer als die Umarmung tatsächlich, weil man merkte irgendwie so, dass die beide nicht so richtig wussten, was sie jetzt machen sollen. Ja. Also es war so ein bisschen, okay, also wir hatten mal was miteinander und ich will jetzt nicht irgendwie über irgendwelche Grenzen treten und ich will auch nicht irgendwie ihr die falschen Zeichen geben und so, aber. Und dann haben sie ja irgendwie so, was mache ich jetzt noch meinen Händen irgendwie so? Und dann hat sie ja aber die Initiative ergriffen und hat ihn ja umarmt und deswegen, und dann meinte sie so, we're good.
Ja.
Und er hat nichts geantwortet, aber hat dafür ihre Hand genommen und kurz gehalten, was ja auch eine entsprechende Antwort war. Also ich fand das sehr, sehr schön alles. Es hat mir alles sehr gut gefallen.
Um die genaue Gefühlslage wissen wir nicht, glaube ich, wenn man die Serie zum ersten Mal guckt. Aber im Grunde sind wir wieder in derselben Situation wie zu Beginn der Serie, nämlich würde denn die Dame romantische Absichten in Bezug auf Kara verfolgen, müsste er jetzt ja wieder mit dem Toten konkurrieren. Ne? Erst war es der tote Bruder und jetzt ist der vermeintlich tote Sam Enders, der vielleicht noch lebt, vielleicht aber auch nicht. Wir wissen es nicht.
Vielleicht auch nochmal auftaucht.
Ja, vielleicht auch nochmal auftaucht. Ja.
Ja. Tatsächlich finde ich ganz gut, dass, also wir wissen ja, dass die beiden von vornherein eigentlich sehr gute, wenn nicht beste Freunde waren. Und diese Freundschaft ist einfach die Basis, auf der alles aufgebaut ist, inklusive auch diese ursprüngliche Attraktion. Und diese Freundschaft ist aber das Wichtigste. Und hier habe ich das Gefühl eben, dass das ist ja auch diese Frage, are we good? Also ist alles in Ordnung mit uns beiden? Also sind wir noch Freunde? Und er damit eigentlich bestätigt, ja, also dass die Freundschaft hier einfach auch super wichtig ist für beide tatsächlich und dass sie das nicht verlieren wollen.
Ja, ja. Ich bin nicht sicher, was so der Status quo dieses Phänomen des Shippings ist in der aktuellen Serienlandschaft. Ich glaube, das handhabt man eben individuell je nach Serie. Aber ich habe mich rückblickend auf die Serie oder das erste Mal, als ich sie gesehen habe, vor knapp 20 Jahren, kann ich mich nicht daran erinnern, dass ich jemals darauf gehuckt habe und gedacht habe, oh, lass die beiden doch bitte zusammenkommen. Also es war nicht mein inniger Wunsch. Ich weiß nicht, ob es im heutigen Fandom so wäre oder ob es da irgendwie diverse Reddit-Threads und so zu gäbe, zu lass doch die und die und die und die zusammenkommen. Ich weiß, in dem Fall hätte es mich tatsächlich zu diesem Zeitpunkt der Serie, wie gesagt, ich will nichts vorwegnehmen oder verraten, echt angezeckt, wenn das passiert wäre. Also vergleichbar mit Akte X oder so, wo ich mir auch immer gewünscht habe, bitte, 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 lass sie nie zusammenkommen. Bitte nicht.
Ja.
Das macht die Serie kaputt. Die Serie wird und dann sind sie zusammengekommen, da war die Serie kaputt.
Ich habe, ich kann's
wobei,
ja,
das hier ist ein anderer Fall, weil X-Files hat zwei klare Hauptdarsteller und das hier ist eine Ensemble-Show, also deswegen.
Also ich kann es dir auch nicht sagen, zwei Dinge kann ich dir sagen, als grundsätzlicher Fan und Shipper und so weiter. Erstens, diese Serie eignet sich hervorragend zum Multishipping, weil du hast einfach so wahnsinnig viele Möglichkeiten, weil es ist ein großes Schiff mit vielen Leuten.
Ja.
Und diese Szene auch
müssen wir
zwischen
Shipping
beiden.
Erklären?
Wenn ich jetzt
müssen wir Shipping erklären für Menschen, die vielleicht nur diesen Serienpodcast hören?
Ja, könnte sein.
Das ist, wenn man romantische quasi Storylines herbei erfindet aufgrund von vermeintlichen Indikatoren, ne, dessen, was man da auf dem Bildschirm sieht und sagt, oh, die beiden, die könnten doch und wie wär's mit den beiden? Und dann quasi so Fanfiction sich herbeispielt.
Genau, also wenn man sich einfach wünscht, dass zwei Figuren zusammenkommen und daraus quasi ein Paar macht und das dann vielleicht auch in Form von Fanfiction oder Fanart oder was auch immer weiterdichtet, was ja nichts, also kein, aber es ist kein ungewöhnliches Phänomen, das gibt es ja schon immer, seit es Geschichten gibt, gibt es auch eben diese Vorstellung. Aber tatsächlich, ich meine, es wäre ja nicht das erste Mal, wenn man ein Buch liest oder einen Film sieht oder so, dass man sagt, Mensch, die beiden wären doch ein geiles Paar. Und dann wären die nie ein Paar oder so. Aber genau, es kommt, also man spricht dann von einem Ship, also von einem Paar, und das kommt ursprünglich von dem englischen Wort Relationship. Da ist eben dieses Ship quasi am Ende mit drin. Und entsprechend sind die Leute, die also ein Pärchen, wie sagt man, mögen und zusammen haben wollen, Shipper. So. Und in dem Fall ist halt Lee und Kara sind halt ein Pärchen, glaube ich, das im Fandom gemocht wurde. Das wäre zumindest meine Theorie, so wie ich das mitbekommen habe. Und sagen wir mal so, wenn ich jetzt ein Lee-Kara-Shipper wäre, dann wäre diese Situation natürlich Gold. Also da kannst du ja alles, das kannst du ja alles rausziehen. Du hast dann natürlich deine Shipper-Brille auf, aber ich meine, so Szenen sind natürlich ideal.
Ja.
Aber ich kann ja mal gucken, während wir uns hier unterhalten, wie viele Fanfiction es zu diesem Ship gibt.
Sehr vorsichtig mit Spoilern. Also gerade jetzt in Vorbereitung für diese Folge bin ich auch schon wieder so über 2-3 Spoiler gestolpert, von denen ich dachte,
Fanfiction sind doch keine Spoiler. Das ist doch alles erfunden. Meistens.
Ja, aber vielleicht irgendjemand drunter kommentiert, zum Glück ist es nicht so gekommen oder zum Glück ist es genauso gekommen.
Okay. Ich wollte nur auf die Zahl gucken.
Auf die Zahl. Gucke
nicht auf die. Moment.
Hier, Stichwort Spoiler, ich habe im Vorfeld der Aufnahme dieser Folge zur Vorbereitung einen Character Name gegoogelt und zwar den der neuen Präsidentinnenberaterin Tori.
Nein. Okay.
Was denn?
Und hast dich selbst gespoilert, oder
nee,
was?
Nee, ich habe mich nicht gespoilert. Ich weiß ja, was passiert. Aber sagen wir mal so, die wird im späteren Verlauf der Serie, sag nur nicht wann, relevant und hat eine, die ist an etwas beteiligt, was nicht unwichtig ist für den weiteren Serienverlauf. Und das stand einfach so als erstes Suchergebnis da. Also eigentlich habe ich nur den Namen von ihr gegoogelt, so von wegen, welche Schauspielerin spielt die nochmal. Und dann war dann gleich ein YouTube-Video verlinkt mit, dies ist die Szene, wo Tori, und ich dachte, oh wow, also wenn ich die Serie nicht gesehen hätte, ich wäre sowas von angezeckt gewesen.
Also.
Ja, wird viel geschippt.
Ich habe jetzt bei Archive of Our Own geguckt, also AO3, das ist das größte Fanfiction-Archiv im Internet da draußen. Und wenn du unter dem Pärchennamen Apollo Starbuck guckst, genau, dann sind da 1335 Geschichten, was extrem wenig sind. Und man darf nicht vergessen, und also das ist super wenig. Also dafür, dass es so ein altes Fandom schon ist, vielleicht waren die doch nicht so populär, wie ich gedacht habe. Oder was natürlich sein kann, weil es ist ja jetzt auch schon so lange her, wobei wann ist die Serie gestartet?
2006 kam diese Folge raus, die Serie startete 2004.
Okay, da gab es aber schon, das war halt die Zeit der, da die meisten Fanfiction waren halt in Foren oder extra Homepages in Archiven drin und nicht alle Archive sind übertragen worden dann später in AO3. Das kann also sein, dass da ganz viel weggestorben ist. Das kenne ich von Star Trek. Da sind meine Lieblings-Star Trek-Archive sind irgendwie mal, haben sich in Luft aufgelöst. AO3 versucht schon wahnsinnig viel rüberzuholen, aber die waren dann einfach irgendwann weg, weil auch die Anbieter der Homepages dann einfach weg waren. Und das kann sein, dass da vielleicht ganz viel einfach verschwunden ist. Ja, spannend, aber das ist sehr wenig. Also
ich kann es nicht weiter beurteilen oder kommentieren. Ich habe davon keine Ahnung. Und wie gesagt, vieles ist einfach vielleicht auch im digitalen Nirvana verschwunden. Wir wissen es nicht. Ich finde interessant.
Ja, aber spannend. Ja,
Im Podcast-Kommentar, der ist relativ trivia-arm diese Woche. Den habe ich aber natürlich auch gehört von Ron Moore. Fand ich es ganz nett. Das hat aber nichts mit dieser Folge zu tun, dass er ein bisschen präferenziert die Internetkultur des Jahres 2006 oder Anfang 2006, als die Folge rauskam. Und der beginnt im Podcast-Kommentar mit irgendwie Stop Whining on the Bulletin Boards darüber, dass er während der Aufnahme schmatzt und raucht und sich einen Whisky einschüttet und so weiter und so fort. Und im Hintergrund irgendwie fährt ein Auto vorbei oder ein Flugzeug fährt über sein, fliegt über sein Haus und so weiter. Und ich finde es so lustig, weil er offenbar auch so richtigen Skit macht und das so als quasi Leitmotiv in seinen Podcast-Kommentar einbaut und dann offensichtlich seine Frau instruiert hat, ihn zweiter Mal bei der Aufnahme zu stören. Und dann so reinkommt und meint, Schatz, wo hast du den Rasenmäher hingestellt und so weiter. Und er so, ja, hier, guck mal, was störst du mich hier? Die Leute hier im Internet, die werden wieder schimpfen, dass ich hier, ja, aber ich brauche wirklich dringend den Rasenmäher und so. Und sehr schön. Süß, ehrlich gesagt, ja.
Wobei, Podcast-Etikette ist heute immer noch ein Dauerdiskussionsthema.
Nichtsdestotrotz, 2006,
was ich halt geil finde, ist,
da war er wahrscheinlich überhaupt einer von drei Podcasts
Pionier,
überhaupt.
Genau. Nee, das ist schon richtig, aber lustig fand ich auch, Stop Whining on the Bulletin Board. Bulletin Boards, das gibt's heute doch schon seit Jahrzehnten nicht mehr. Ja. Finde ich auch super. Ich liebe es.
Stichwort, was ist übertragen worden in die Jetztzeit? Ich war in einem Bulletin Board unterwegs, den JoeBlow.com Forums. Also die Seite gibt's immer noch, aber die hießen irgendwie Movie Forums oder so. Ja. Was heißt, die hießen so? Wahrscheinlich hieß jedes Filmforum Movie Forum im englischsprachigen Raum.
Ja.
Wie auch immer. Ich hatte dort auch einen gut laufenden Account. Ich habe unglaublich viel dort gepostet. Ich habe irgendwann aufgegeben, dort zu posten, so 2002, 2004, mit rund 6.000, 7.000 Beiträgen. Und die sind auch alle weg. Alle. Also ich meine nicht, dass ich die vermisse, aber es hieß auch irgendwann irgendwie 2008 oder so, habe ich dann eine Notification bekommen oder 2010 so von wegen, wir stampfen das Ding jetzt ein. Wenn ihr was retten wollt, zieht euch ja doch mal euer Archiv raus. Ich so, ja, mache ich ein andermal. Ups, da war es gelöscht. Von daher kann ja sein, dass es super viel Fanfiction gibt zu Lee und Adama, zu Lee und Kara, und die hat einfach nicht überlebt.
Ja.
Das Internet ist, manches ist auch gut, dass es verschwindet.
Ja, das ist, man muss ja schon sagen, also ich bin ja ein begeisterter Fanfiction-Leser, aber es ist natürlich auch viel Schrott dabei. Aber das hängt halt damit zusammen, dass halt viele sehr jung anfangen zu schreiben, und schreiben ist halt, dann muss man üben. Also man wird besser, wenn man mehr schreibt, aber das ändert nichts daran, dass die ersten 5 Jahre Stories, die da rausgehauen werden, halt einfach meistens schlecht sind. Aber es gibt auch wirklich sehr, sehr gute Schreiber da draußen, die buchlange Geschichten schreiben und auch tatsächlich Leute, die mit Fanfiction angefangen haben und heute etablierte Autoren sind.
Ja.
Und ich rede jetzt nicht von, also nicht nur ausschließlich von so Leuten wie wie heißt die Autorin nochmal von Bis zum Morgengrauen und sowas.
Ach so, Stephanie Meyer.
Stephanie Meyer. Also nicht nur solche Leute, sondern tatsächlich, also mein liebstes Beispiel ist natürlich, wobei das ist natürlich wirklich super oldschool, ist Diane Duane aus dem Star Trek Kosmos sozusagen, die auch als Fanfiction-Schreiberin ursprünglich mal angefangen hat, wobei das in Star Trek ja nichts Ungewöhnliches ist, auch nicht für diese Generation, aber die ist auch eine etablierte Autorin mittlerweile. Ich meine, gut, sehr viel Star Trek auch, klar, logisch, aber auch andere Dinge und und das fing auch mal an. Oder also ich meine, wir wissen ja von Andy Weir, der ist jetzt kein Fanfiction-Schreiber gewesen, aber ganz ehrlich, so weit weg von Fanfiction war das auch nicht, was er da ursprünglich mal mit der Marsianer begonnen hat. Also deswegen, ja.
Ich möchte das nicht weiter kommentieren. Stichwort
Fan. Lass mich einfach in die Nessel setzen, ist alles gut.
Nee, das ist total in Ordnung. Du musst dich in die Nessel setzen, vor allem nicht bei Andy Weir und ich glaube, der beiden Adaptionen seiner filmischen Stoffe, also Marsianer und Hail Mary, jetzt der Astronaut, ich glaube, wir werden ja beide so heiß geliebt, die Bücher wie die Filme.
Ja,
deswegen, also ich
mag
glaube,
die auch total gerne.
Ja.
Aber wie gesagt, ich lese ja auch gern Fanfiction.
Ja, ich habe mal ein bisschen, wir müssen ein bisschen zur Folge zurückkehren, sonst sind Leute böse auf uns, dass wir gar nicht über die Handlung sprechen und die Storylines und die Figuren. Aber das war jetzt hier der kleine Fanfiction Lee und Kara Spot Showcase, wie auch immer, fand ich jetzt auch angebracht.
Ja.
Für mich ein bisschen Fanfiction in meinem eigenen Kopf und irgendwo anders, glaube ich, als ich hier wieder mal sah, oder weil mich sehr an Star Trek einfach erinnert hat, dass wir einen wiederum inkompetenten Captain haben oder einen kommandierenden Offizier. Ist ja meistens so, auch wenn man in Star Trek anderen Schiffen begegnet oder vor allem eben Admiräle oder Admirälen, die sind immer die sind entweder böse oder inkompetent oder beides. So. Und hier eben auch, und am Ende muss ich eben auch so ein bisschen an Chief O'Brien denken, der durch so eine Jeffreys-Röhre kriecht an Bord der Enterprise, wenn jetzt hier hier Commander Garda absteigt in diese Röhren und da einen Schraubschlüssel rausholt und ach, das war schon.
Und heldenmutig das Schiff rettet. Ich meine, ganz ehrlich, in dem Moment, in dem er sagt, er muss halt in den Maschinenraum und einfach alles stehen und liegen lässt, und da war klar, der springt jetzt über die Klinge.
Ja.
Es war aber auch klar, dass offensichtlich er, also vermeintlich der kompetenteste Ingenieur an Bord ist. Ja, ich meine, er war nicht umsonst Chef der Abteilung. Ich fand auch total interessant, weil das passte zu dem Charakter, wie der uns hier beschrieben wurde, dass er halt einfach überhaupt gar nicht in Frage stellt, dass er der Beste ist. Also ihm ist klar, nur er kann dieses Schiff retten. Ist ja nicht so, als würden da unten noch 20 andere Ingenieure rumrennen oder so. Aber wir sehen ja dann, wenn er runterkommt, alle wie so kopflose irgendwie Eichhörnchen. Und
Das.
er so, ich mach das, ich rette das. Und der so, wir können das nicht machen, das ist kein Sauerstoff da. Aber wir müssen, wir haben keine Wahl. Wir
Ja.
können aber nicht, aber wir müssen.
Es
Mach
muss
die
ja eine
Tür auf.
Figur
Also
sein,
es
die wir
war. Das war
irgendwo.
geil.
Es muss ja eine Figur
Ja, es
sein,
war
die wir irgendwo
natürlich,
kennen, ja.
es hat alle Klischees erfüllt, aber für mich hat es gut funktioniert, muss ich dir ganz ehrlich sagen.
Sonst hätte es keinen Impact. Das ist eben auch wie in
Ja.
das Boot vielleicht weniger, aber wie in Crimson Tide oder Jagd
Ja,
auf Roter
ja, ja.
Oktober. Es muss eben immer so ein bisschen der namhafte Nebendarsteller oder Gastdarsteller sterben, damit es ein
Ja,
bisschen
natürlich.
Impact hat. Und wenn es irgendwie einfach nur so ein Statist ist, dann denkt man sich, ja, wer
Und
warst du noch?
übrigens, genauso geil wie ein Countdown, was wir ja mögen, ist auch, wenn so, wie heißen die Dinger, so Mieter irgendwie eingeblendet werden, wo dann, weißt du, so
Die Nadel in den roten
von
Bereich geht
Rot auf
ja.
Gelb auf Grün und so, oh mein Gott, das ist in Grün! Weißt du, so, yay! Also es gibt nichts Besseres als eine gute Grafik. Also es hat sehr gut funktioniert, auch für mich. Ich dachte so, yeah, ich liebe es.
Ich fand es ganz gut gelöst. Natürlich wieder, geht ein bisschen wieder so in Richtung Techno-Babble, so von wegen, wir wissen nicht genau, was da passiert, aber es wird schon irgendwo Sinn ergeben. Und ich finde
Ja,
das aber auch
ja.
in dem Szenario vollkommen in Ordnung, weil es geht ja um ganz
Ja.
anderes. Es geht zum einen um die Schauwerte. Ich finde die Schlacht, die wir am Ende da sehen, ist so rein visuell effekttechnisch sehr, sehr gut gelöst. Die ist dramatisch. Wir haben eben Lee Adama hier in der Kontrolle auf der Brücke, der da rumzittert, aber dann eben doch sich in irgendwie ein Herz fasst und dann
Ja.
die Kontrolle ergreift und Leute lenkt und das Schiff lenkt und aus dem Kampf rauslenkt und dabei eben, glaube ich, auch noch eines von den Base-Stars von den Zylonischen hat zerstört. Also es geht um andere Dinge und natürlich um das dramatische Ableben von Garner. Da stört es gar nicht so sehr, dass das auch alles wiederum auf einer rein technischen, mechanischen Ebene so keinen Sinn ergibt. Aber ganz ehrlich, das ist das, an
Ja.
die, daran musste ich denken, als eben Ron Moore sagte, stop whining. Also ich glaube, da gibt es ja Leute
Ja.
in Bulletin Boards damals, die dann sagten so, aber warte mal, hätte der einfach den Hahn abgedreht, wäre er nicht sterben. Und dann, ja.
Genauso wie die Diskussionen, die ich ja bei Reddit ist halt echt gefährlich. Ist auch viel Schrott, aber ist auch echt gefährlich. Wie diese Diskussionen, die ich reingerutscht bin, wo sie bei Water darüber diskutiert haben, wie das überhaupt sein kann, dass ihnen jetzt das Wasser ausgeht und warum und weshalb und wieso. Und ich so, okay. Die haben dann wirklich mit Literzahlen und so um sich geschmissen, wo ich so dachte, okay, also dann bin ich doch eher auf Ron Moores Seite, der sagt, akzeptier es einfach und move on, ja.
Es ist, also die eine Sache, über die ich tatsächlich des Öfteren stolpere, ist, wenn, und deswegen war ich auch so happy über diese Folge, ist, wenn so Handlungsstränge oder Figuren komplett rausfallen. Ich weiß, es ist eine Ensemble-Show, du kannst eben nicht jede Woche alle Leute abkaspern. Zum Beispiel in dieser Folge taucht Sharon einfach nicht auf. Ist aber auch okay, die sitzt im Knast, also wir werden sie nicht weiter vermissen. Aber dann gibt es eben wiederum so Figuren, die in wirklich leitenden Positionen sitzen, wie eben eine Ross. Da wurde sich dann schon, wenn es dann mal so zwei, drei Folgen lang einfach überhaupt nicht auf
Ja.
sie eingegangen wird oder sie nur aus der Kiste geholt wird, um mal irgendwie einen Satz zu sagen und dann wieder den Raum zu verlassen. Hier war ich jetzt wirklich glücklich drum, dass wir endlich wieder dieses Thema ihrer Rehabilitation, also gesundheitlich wie auch im Amt der Präsidentin, wieder aufgreifen und das eben nochmal gewählt wird und auch die Rivalität mit Balter und Tom Zarek, weil ich da wirklich dachte, also das war jetzt wirklich, das wurde echt lang im Zahn, darüber reden wir ja gleich, dass einfach drei, vier, fünf Folgen dieser Aspekt der Story, der ja zentral war vorher, komplett ignoriert wurde, weil es hieß, ja, diese Woche müssen wir uns um den Schwarzmarkt an Bord der Galactica
Ja, ja,
kümmern.
ja.
Also.
Aber das ist aber auch so fies, dass du immer diese eine Folge nimmst, weil die war wirklich schlecht. Nichtsdestotrotz.
Ja, oder Ska jagen da,
Ja,
die
ja, ja,
irgendwie.
ja. Nichtsdestotrotz fand ich aber ganz gut, also es wurde gut weggeklärt, dadurch, dass sie halt noch in der Rekonvaleszenz ist. Also, als man sie ja hier am Anfang in der ersten Szene sieht, wirkt sie noch nicht so fit.
Ja, lass uns gleich
Also da kann man sich
darüber
denken,
reden.
okay, vielleicht war sie, genau, war sie jetzt ein paar Wochen einfach krankgeschrieben. Übrigens wollte ich noch eine Sache sagen, und zwar, ich finde es immer wieder erstaunlich, wie sauber und akkurat die ganzen Leute auf dem anderen Schiff aussehen. Also es gibt doch diese eine kurze Szene, wo ja Starbuck den Piloten vorwirft, dass sie ihr nichts gesagt haben.
Ja.
Und da sehen die alle super schnieke aus mit ihren tollen Uniformen, alles glänzt und ist gewienert und so. Und ich frage mich, ist das eine. Also die sind ja genauso lange unterwegs wie die Galaktika. Und ich
Ja.
meine, gut, die Galaktika ist sowieso ein bisschen runtergerockt, weil sie halt auch einfach so diese Oldschool-Ästhetik hat, weil sie ja einfach auch alt ist. Aber die Uniformen sind ja nicht alt, weißt du? Also die haben ja die gleichen Uniformen. Und ich frage mich, ob das eine Entscheidung, also ob das auch ein äußeres Zeichen der Führungskompetenz der Kommandanten des Schiffes ist. Beziehungsweise in dem Fall ist es eher wahrscheinlich Starbucks Schuld, weil ich glaube, die legt keinen Wert auf akkurate Uniform. Aber das fand ich schon krass, weil ich dachte irgendwie so, wow, weißt du, das war so, man guckt so, kennst du, wenn man so guckt und es spiegelt sich so irgendwie so Meister Trupp war, weißt du, so dieses Ding,
ja,
oder so noch so, so kam die mir vor und ich dachte so, wow. Also das ist mir wirklich ins Auge gefallen, da dachte ich so, okay.
Aber das ist ein guter Punkt. Wir verlieren uns so ein bisschen in Nebenaspekten, aber ich finde das auch ehrlich gesagt ganz spannend und das ist auch nicht weiter schlimm. Ich meine, dafür sind ja die Leute hier. Ich glaube, wenn es nur darum ginge, einfach nur hier zu recappen, was heute passiert, dann können sich auch noch eine Inhaltsangabe in der Wikipedia oder im Battlestar Galactica Wiki Org dot whatever Fandom durchlesen. Aber du hast ja absolut recht. Mir ist es diesmal nicht aufgefallen, aber es gibt eben so Indikatoren dafür, dass wir hier doch eine Serie haben, die erstmal Mitte der Nullerjahre produziert wurde, wo das Budget eben nicht so groß war, wo man einfach auch, glaube ich, noch für kleinere Fernseher, Bildschirm, wie auch immer, gedreht hat. Mhm. Wir haben sehr viel mehr so halbe Nahaufnahmen und Close-Ups und gar nicht so viele Totalen. Aber du hast ja auch recht, gerade so mit Blick auf die Kulissen und die Kostüme. Ich glaube, heute würde man da ein bisschen mehr Geld oder Sorgfalt reinstecken und darauf achten, dass sie alle schon so ein bisschen gebraucht und eingelebt wirken. So dieses Used Universe, ne, wie wir es auch in Star Wars haben, hat das ja etabliert. Oder dann eben auch später in Blade Runner, wo du halt wirklich so durch die Straßen gehst und denkst so, boah, hier leben Leute, liegt überall Dreck und alles ist schmutzig. Und der Mantel, den der Typ trägt, der wurde wahrscheinlich auch 3 Wochen nicht gewaschen. Und du hast schon recht, dafür, dass wir hier so dezidiert mit tot Low-Tech oft sind, wirkt das alles sehr, sehr aufgeräumt, was wir hier sehen. Also sehr, sehr studiokulissig. Und ich glaube, das würde man heute ein bisschen anders machen. Dadurch, also ist zumindest meine Wahrnehmung jetzt, wo du es gerade sagst, ist oft, glaube ich, mit der Grund dafür, dass ich da oft drauf gucke und mir denke, ich weiß nicht genau warum, aber man sieht der Serie an, dass sie 20 Jahre alt ist, selbst wenn gerade keine visuellen Effekte im Spiel sind. Und ich glaube, das liegt so daran, dass man, ich glaube, heute oft viel mehr darauf achtet, dass es dann eben ein bisschen eingelebter aussieht.
Ja, ja. Ich habe übrigens noch eine kurze Frage zu der Kampfszene, wo ja im Grunde dann wieder auch Kara die Lage rettet.
Ja.
Finden wir das gut? Ich meine, das ist ein ganz klassischer Trope. Es ist mal wieder sie. Und diese 3 zylonischen Base-Stars, das ging mir auch irgendwie zu einfach, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Das war so irgendwie so schnell dann auch wieder vorbei. Ich meine, gut, und sollte gezeigt werden, dass sie die Situation rettet, beziehungsweise ja Lee dann die Situation rettet. Oh. Aber es war so ein bisschen so, okay,
vorbei. Nee, du hast ja komplett recht. Ich habe ehrlich gesagt irgendwann aufgehört, mir über sowas Gedanken zu machen.
Okay.
Ich möchte nicht so, eigentlich will ich gar nicht so viel Star Trek referenzieren, aber das ist einfach die Sci-Fi-Serie, mit der ich groß geworden bin und ich habe die eben gesuchtet ohne Ende in den 90er Jahren und jede Folge TNG 3 bis 5 Mal geguckt und dann Deep Space Nine. Ich meine, das hat mich einfach für mein Leben geprägt und vor allem eben bei TNG, aber auch später auch bei Voyager. Ich weiß nicht, wie oft ich gehört habe, die Schilde sind auf 13%, jetzt nur noch 8%, und ich denke mir, ja, jede Woche schon wieder. Und irgendwann habe ich aber einfach gedacht, egal, das ist jetzt eben so. Das ist halt einfach die Regelwelt, die wir hier aufmachen.
Ja,
und Kara rettet eben die Situation. Und dieses, das wird eben auch herbeigeredet. Wir sind knapp entkommen, noch ein Treffer mehr und es wäre vorbei gewesen. Und ich habe jetzt mich einfach damit abgefunden und sage mir, ja, dann ist das eben so.
Ich habe noch eine blöde Frage, weil irgendwie ging das an mir vorbei. Die 2 Piloten sind aber trotzdem tot. Weil der Sauerstoff ist doch ausgegangen, bevor sie in die Schlacht sind.
Die Raptoren, meinst du? Die an Bord der Raptoren waren?
Ja, die 2 Verschollenen.
Ja, die sind alle tot. Ja,
ja, genau.
Das waren nicht nur 2, da waren jeweils, also sind immer 2 an Bord einer. Nein, 2 Raptoren sind verschwunden und jeweils 2 Leute
also
saßen.
Also 4 dann. Okay, genau. Gut, dann hatte ich gedanklich war ich nur bei 2, aber dann sind es 4.
Ich mochte den Moment, der war sogar leicht gruselig, fand ich, als sie so ganz langsam da nah ranfliegen und dann guckt die durch die und dann sind die da tot da drin und ich dachte, oh, das ist erstaunlich gruselig für eine tot ungruselige Serie wie Battlestar Galactica.
Ja, vor allen Dingen, die haben doch die Situation in letzter Minute immer gerettet und jetzt plötzlich sind die Toten. Ich dachte so, wow, das ist schon eine stramme Entscheidung, das einfach durchzuziehen und zu sagen, okay, sorry, diesmal seid ihr einfach zu spät.
Es war so ein bisschen Mystery-Serie, wie in den 90ern, frühen Nullerjahren, als eben diese Serien überall aufpoppten, dass man sagte, so was kann da passiert sein? Wir haben einen irgendwie nur so bruchstückhaft erhaltenen Funkspruch und dann entschlüsselt eben Kara das. Also ich mochte ehrlich gesagt, ich glaube, deswegen mochte ich die Folge auch, weil sie einfach vieles bot. Sie war sehr Star Trek-ig, sie war sehr X-Fileig, sie war sehr, hat eben viele einfach Knöpfe gedrückt, die ich mag, bot gute visuelle Effekte. Ich mochte auch die Action Szenen ganz gerne, aber eben auch dieser Procedural-Aspekt, über den wir eben sprachen bei Mindhunter, ich liebe das eben. Ich liebe das eben, wenn irgendwo jemand Schnipsel eines Papiers entdeckt oder eine nur so bruchstückhaft erhaltene Botschaft oder irgendwie ein Rätsel, das es zu knacken gilt. Und ich mochte die ganze Szene, in der eben Kara so ein bisschen die kleine Detektivin spielen darf und sagen darf, oh, was könnte das bedeuten? Und ich meine, es war nicht wahnsinnig spannend und super, super smart, aber
ich fand es sehr unterhaltsam.
Ja, total, ja.
Wie gesagt, wir sagen ja immer wieder, Tropes sind nicht umsonst Tropes, das heißt also Klischees, die bedient werden, die auch immer wieder kommen. Aber wenn, wie gesagt, und das habe ich auch schon öfter gesagt, wenn ich einen Trope präsentiert bekomme, der gut gespielt ist, dann habe ich da überhaupt nichts dagegen, wenn ich diese Tropes erkenne, weil ich finde es trotzdem super unterhaltsam. Ja. Und genau so eine Folge ist das. Also natürlich werden da klassische Dinge bedient wie der böse Chef und die Pilotin, die immer alles rettet und irgendwie und solche Dinge. Aber funktioniert für mich. Alles super. Also war wirklich sehr, sehr kurzweilig.
Und das Lustige ist ja, wir haben ja bisher nur über die Hälfte der Folge gesprochen. Und
aber ganz ehrlich, der zweite Handlungsstrang gibt jetzt nicht so viel her.
Der
aber
ist eher so
sag ich immer und eine Stunde später, genau.
Wir müssen noch ergänzen, weil ich glaube, es keinen anderen Punkt gibt, an dem wir das kurz erwähnen können, dass eben, wir hatten es ja schon im Vorbeigehen kurz anerkannt, dass eben Duala und Lee offensichtlich in einer Beziehung sind und ich bin erleichtert für Duala, wie gut sie über Billys Tod hinweggekommen ist. Das war schon.
Also ich dachte auch so. Oh, aber ich meine, wir wissen ja, dass sie ja eigentlich schon längst vom Herzen her oder Unterleib bei Lee war. Deswegen.
Es ist schon ein bisschen hart. Also ganz ehrlich, ich habe keine besondere Affinität für Billy Kekeya, also für die Figur und auch nicht für seinen Schauspieler. Ja. Aber es war schon am Ende der letzten Folge, hat es so geschmeckt, dass sie überhaupt ihn nicht mehr mit einem Wort erwähnt, als sie da bei Lee am Krankenbett sitzt. Und jetzt die Folge beginnen zu lassen mit so, oh yeah, gib's mir, Baby. Er war so, es ist, sag mal so,
es fühlt sich länger als nur 4 Wochen.
Ich finde gut, die beiden sind eben Pragmatiker, vor allem sie. Also das ist okay. Sie hat nur, also zum Glück haben sich so Drehbuchzeile erspart, wie hieß der Typ nochmal? Aber
war gut. Oh mein Gott, der wird wahrscheinlich jetzt mit keinem einziges Mal im restlichen Serienkosmos nur mit Namen erwähnt.
Ja, und ich meine, dazu kommt ja auch, und das ist vielleicht auch ein guter Sprung zum zweiten Handlungsstrang, Rosalind eben auch eine neue Beraterin und die sagt ja auch nicht, es fällt mir schwer, in Billys Schuhe zu in Fußstapfen zu treten, aber ich gebe mein Bestes, oder die ist eben auch einfach da, wird auch nicht weiter kommentiert. Aber es sind ja auch schon 4 Wochen.
Und ich meine, 4 Wochen ist auch lang genug, ich wollte gerade sagen, 4 Wochen ist auch lang genug, damit die gröbste erste Trauer schon vorbei ist.
Wobei Rosalind, ich bin nicht mehr ganz sicher, sagt sie noch mal irgendwas über Billy?
Ich glaube nicht, also nicht, dass ich es noch in Erinnerung hätte.
Ich glaube auch nicht.
Ich meine, natürlich trauert man immer noch weiter, aber so diese erste große Bestürzung, die ist nach 4 Wochen weg. Vor allen Dingen sieht man ja bei Rosalind auch, wenn du jetzt gleich die Zusammenfassung nochmal vorliest, man sieht ja einfach auch, dass sie wieder kopfüber in Amtsgeschäften drin steckt und einfach super gestresst ist und alles ihr so ein bisschen über den Kopf auch wieder wächst.
Ja. Der zweite Handlungsstrang, ich glaube, den kann man gut folgen, aber es hilft wahrscheinlich so ein bisschen Background-Wissen zu haben, nämlich dass Geminon eben das religiöse Zentrum ist der 12 Kolonien im Battlestar Galactica-Kosmos. Deswegen wird eben auch immer referenziert, diese geminesische Abgeordnete. Das wusste ich bisher auch nicht bis zu dieser Folge, dass eben das Adjektiv von Geminon Geminese ist. Und die sitzt eben auch in diesem 12er-Rat und ist da wohl wirklich bestimmend, weil die mit die Geschicke von Rosalind lenkt, insofern, dass sie eben die Unterstützung dieser geminesischen Abgeordneten braucht, weil die eben die quasi religiöse Führerin ist in dem Serienkosmos und eben Rosalind ihre Anführerschaft jetzt zu großen Teilen darauf fußt, dass sie eben hier die Spirituelle ist, die den Weg kennt und die religiöse Führerin und die Auserwählte so.
Also auch wieder irgendwie so ein Trope. Hatte ich das total vergessen oder auch wieder verdrängt, Geminon, hä? Ja. Ich war kurz verwirrt, aber okay.
Nee, muss man auch nicht wissen. Ich wollte gerade sagen, es erklärt sich aus dem Kontext, aber es hilft wahrscheinlich schon ein bisschen auf dem Schirm zu haben, wer macht was. Und ich meine, das wirtschaftliche und politische Zentrum ist eben Caprica, das sollte man sich merken. Und Geminon ist eben quasi das religiöse Zentrum, quasi so der Vatikan im Battlestar Galactica Serienkosmos.
Okay. Also genau, weil da war ich mir nämlich nicht ganz sicher, gut, dass du das nochmal so sagst, weil natürlich habe ich schon verstanden, dass das eben eine von diesen mehreren Fraktionen ist.
Kolonien,
und,
Kolonien,
genau, und dass die offensichtlich eine gewisse Art und Weise haben, wie sie ihren Glauben ausleben, Aber ich habe das tatsächlich eher als religiöse Enklave gelesen, also weißt du, weil es gibt ja dann so Ausnahmekolonien sozusagen.
Ja.
Aber offensichtlich, also wenn du sagst, es ist religiöses Zentrum, dann glauben da ja offensichtlich noch mehr Leute dran und nicht nur diese Kolonie.
Ja, ich glaube, das wird auch entscheidend sein
Okay.
für den späteren Wahlkampf, weil jetzt ist eben hier
Ja.
quasi die Rosalind die Esoterik-Kandidatin und Boalter am Ende auch so der Wissenschaftskandidat. Aber darüber
Es
reden
hat aber
wir. Ja.
tatsächlich schon sektenartige Züge, finde ich.
Ja, schon,
Oder
ne?
vielleicht bin ich das, der da zu viel reininterpretiert, weil ich natürlich
Nein,
anderer
nein.
Meinung bin.
Nee, ich glaube, das vermittelt Mary MacDonalds Spiel auch ganz gut. Sie findet es ja selber zum Teil ekelhaft. Also nichts gegen hier dieses, ich bin die Auserwählte und ich weise euch den Weg zur Erde und so weiter und so fort, weil daran glaubt sie auch selber. Aber sie merkt eben auch, sie fischt hier langsam in Gewässern, die werden immer trüber und da will sie eigentlich gar nicht rein. Also, aber hier zum Handlungsstrang. Auf der Galaktika entdeckt Chief Tyrell eine schwangere junge Frau namens Rhea in einem Transportcontainer. Diese fragt auch Dr. Cottle, der ohne Dokumentation Abtreibung vornimmt in der Flotte. Als Rhea zurück zu ihrer Familie geschickt werden soll, bittet sie um Asyl auf der Galaktika. Die Abgeordnete von Geminon setzt Präsidentin Palmer unter Druck. Roslyn. Wieso sage ich Präsidentin Palmer? Weil der Palmer der Präsident in 24 ist. Ich weiß nicht, wie ich darauf kam. Laura Roslyn heißt die Präsidentin. Unter Druck, die Abtreibung zu unterbinden und das. Nee, ich weiß, warum ich Palmer sagte, weil Garner, der Kommandant der Pegasus, zuerst Palmer heißen sollte und sie den Namen ändern mussten, aus
Ah,
irgendwelchen juristischen
okay.
Gründen. Und ich mich hier komplett verzettelt habe, als ich hier die Inhaltszusammenfassung schrob, weil ich noch irgendwelche anderen Infos irgendwo in den hinteren Hirnwindungen hatte. Meine Güte, ey. Präsidentin Laura Roslin unter Druck, die Abtreibung zu unterbinden und das Mädchen zurückzuholen. Widerwillig stellt Roslin nach politischem Druck und einer Unterredung mit Bolter Schwangerschaft Abbrüche unter Strafe. Immerhin kann sie Ria noch ihren Wunsch nach der Abtreibung und politischen Asyl erfüllen, obwohl sie weiterhin von ihren streng religiös-konservativen Anhängern unter Druck gesetzt wird. Bolter nutzt die Kontroverse rund um Roslins unpopulären Gesetzeserlass und kandidiert für die Präsidentschaft, angestachelt durch Roslins ärgsten Konkurrenten, den Abgeordneten und ehemaligen Terroristen, Fragezeichen Tom Zarek.
So, und jetzt kriegen wir endlich die Antwort auf meine
Ja.
vor, ich weiß nicht wie viel Folgen gestellte Frage,
Ja.
wie es denn mit Verhütungsmitteln aussieht. Offensichtlich schlecht, weil alle werden schwanger oder zumindest ungewollt schwanger. Ich weiß nicht, so Adama Senior sagt doch auch
Alle?
irgendwie, naja, also viele. Also offensichtlich viele dort bei den Geminonesen, ich weiß nicht wie,
Na,
also
die verhüten
Geminaya,
nicht.
keine Ahnung. Also dort auf dem Schiff, weil ist das nicht das, was auch Lee, ach Lee, was auch Adama Senior da sagt? Der sagt doch im Gespräch mit Kuttel, glaube ich, ist es, oder mit Tai, ich weiß es gerade nicht mehr, sagt er doch auch, dass die da so wenig Kinder kriegen, weil offensichtlich dauernd abgetrieben wird. Oder habe ich es falsch
Nein,
verstanden?
nein, das ist schon richtig. Klar, Kottl, und daraus wird auch überhaupt kein Ding gemacht, das ist einfach so komplett selbstverständlich, wie es auch in, sagen wir mal, dem aufgeklärten Teil unserer heutigen Gesellschaft komplett der Fall ist, dass eben Abtreibungen überhaupt kein Ding sind bis zur Schwangerschaftswoche so und so. Und Doc Kottl sagt dann eben auch nur komplett beiläufig, ja klar mache ich das schon. Also es ist so total bekannt, dass er das macht und eben auch ohne großen bürokratischen oder dokumentarischen Aufwand, der macht das eben einfach. Und so agiert er, so reagiert er ja auch. So im Sinne von so, ja, wieso, da pinkelt mir doch keiner für ans Bein. Das
So
ist doch
ist es
irgendwie
jetzt ein
komplett
Problem,
normal. Wieso,
genau.
genau, wieso ist das jetzt plötzlich ein Problem?
Ich finde aber, es hatte schon so ein bisschen so diese Züge, so wie man das früher kennte, wenn man schwanger war und Abtreibung war halt einfach verboten. Und also ich rede jetzt von 1800 Apps, nicht irgendwie von 1900, wo es da ja auch noch verboten. Aber so, dass man wusste, oh, es gibt da eine Frau, die lebt irgendwie im Wald und hat irgendwelche heimlichen Tränke, die man irgendwie nehmen kann oder so, weißt du, irgendwie sowas. So dieses untereinander weitergegebene Gerüchte, so wenn dann einer in Not gerät, dass dann irgendwie so Züge hatte das dann irgendwie auch mit Kottel. Wobei ich frage mich tatsächlich gut, dass bei den Geminonen da, wie auch immer,
Geminesen, was nicht.
Geminesen,
Nein,
wie
nein,
auch
nein.
immer.
Das sind nicht die. Nochmal, das religiöse Zentrum sitzt da, die müssen nicht alle von dem Planeten kommen. Es beschreibt
Ah,
einfach nur,
okay,
das
aber
ist
ich dachte,
nein, das ist
kommen dann
quasi.
alle aus dieser Kolonie. Ah,
Nein, nein,
okay.
das nicht. Es sind einfach nur sehr, sehr streng religiöse
Und das
Menschen. Wir
Schiff, auf
erfahren
dem die
ja,
sitzen?
das heißt, ist auch nicht die Geminon oder irgendwie ein Schiff von Geminon. Das sind,
Okay,
die können überall
okay.
sitzen. Es ist quasi einfach nur.
Ach, ich hatte so verstanden, dass quasi
Nein.
diese Sekte sich auf ein Schiff
Das ist keine
maßgeblich
Sekte.
zurückgezogen
Nein,
hat.
das ist keine Sekte.
Entschuldigung,
Das sind einfach
dass
christliche
diese
Fundamentalisten.
religiöse
Ja.
Gruppe
Religiöse.
sich, auf ein Schiff, also dass da so ein Schiff so Zentrum dieser ganzen Geschichte. Ah, okay.
Nein, die sind überall in der Flotte. Es spielt auch keine Rolle, wo die Familie von Rhea, also diesem schwangeren Mädchen sitzt. Die können überall sein und die haben eben tatsächlich eine Strahlkraft, eine Wirkmacht in der Flotte, die ja auch die gemenesische Abgeordnete, die wir zwar da mal sehen, Sarah Porter heißt die, glaube ich, komplett ausspielt, die ja wirklich sagt, ja, du weißt, wo das endet, wenn du ja nicht nach unserer Pfeife tanzt und ja, dann hast du sofort irgendwie 10.000 Stimmen weniger, weil viele Leute glauben eben an die Götter von Kobol und sind gerade nicht happy über Schwangerschaftsabbrüche. Und ehrlich gesagt, guck in die USA, das super aufgeklärte Land, bis es an die Wahl geht und dann eben doch über 50% der Leute Trump wählen. Also, das ist
apropos politische Ränkespiele und so weiter, das fand ich schon sehr, sehr gut. Ja, ich meine, wenn wir heute auf die jetzige Politik gucken, auch so Dinge wie zum Beispiel, als ja dann klar war, in welche Richtung sich da alles entwickelt, dass dann wirklich auch, das hat mich daran erinnert, dass Warnungen zum Beispiel rausgegeben wurden über Social Media und so weiter, wobei Social Media ist immer schwierig, aber okay, wo dann Leute gesagt haben, Leute, verwendet bitte keine Track-App mehr, wenn ihr eure Periodendaten aufnimmt. Das ist ja früher hat man einen Kalender angekreuzt, heute macht man das jetzt alles digital und so, weil dann eben nachvollzogen werden kann an den Daten, wenn du eventuell schwanger bist, abtreibst oder was auch immer. Und dann dachte ich so, krass, so weit habe ich gar nicht gedacht. Also, dass das alles irgendwie heute ja dann auch durchsichtig wird. Also, daran hat mich das so erinnert. Aber, und auch ehrlich gesagt, ein bisschen auch an, wie heißt sie hier? Der Markt. Wie heißt sie denn hier, diese Serie, diese dystopische Serie, wo die diese roten Umhänge tragen?
Ach so, The Handmaid's Tale.
Ja, genau. Daran habe ich es, egal. Das ist, aber was ich eigentlich sagen wollte, war, dass ich mich wundere, warum Kottl hier der Go-To-Mann dafür ist. Also wahrscheinlich, weil er eben alles so unbürokratisch macht, aber es muss ja noch mehr Ärzte in der Flotte geben. Es gibt ja nicht nur Kottl. Also ich gehe mal davon aus, dass jedes Schiff mindestens einen Arzt hat oder zumindest etwas, was einem Arzt entspricht. Also selbst wenn da jemand kein examinierter Arzt ist, muss es doch mindestens ein medizinisches Personal geben.
Also ich finde, das ist für mich nachvollziehbar. Erstmal glaube ich nicht, dass
aber
es an jedem...
Aber bei 50.000 wird es ja wohl mehr als einen Arzt geben.
Das gibt es. Ich glaube aber nicht, dass es an Bord jeden Schiffes einen Arzt gibt. Vor allem, also vielleicht gibt es da Pfleger oder medizinische Assistenten oder wie gesagt, oder Leute, die rudimentär Ahnung haben von medizinischen Vorgängen, aber... Nee, ich glaube, einen ausgebildeten Arzt nicht. Noch dazu, also ich glaube, das spielt eben gerade bei sowas wie, oh, ich glaube, ich habe eine psychische Krankheit, ich will einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen lassen, ich habe, weiß ich nicht, eine Geschlechtskrankheit, whatever. Das sind ja auch die alle sehr mit Scham belegte, sage ich mal, Arztbesuche, die man nicht unbedingt gerne macht. Und das in der eigenen Kommune zu machen, recht schwierig. Und ich glaube einfach, die Galaktika, für viele Menschen recht schwierig. Und ich glaube, so ist meine Mutmaßung jetzt einfach gewesen, die Galaktika bietet als Kriegsschiff da eine gewisse Anonymität. Da können dann Zivilisten hinkommen und sagen, hier übrigens, du versorgst sonst die Pilotin und die Marines, jetzt mach du mal hier bei mir bitte einen Schwangerschaftsabbruch. Ich sag das jetzt hier so schalala, aber natürlich ist es ein schwerwiegender Eingriff, also zumindest auch psychisch. Ja. Ich glaube, dann geht man eher am liebsten zu Kottl, anstatt zu sagen, okay, in meiner kleinen Kommune auf meinem eigenen Schiff mit irgendwie 500 Leuten an Bord, wo jeder jeden kennt, da lasse ich das eben nicht machen. Von daher denke ich, das ist der Grund.
Wie leicht ist es denn, von einem Schiff zum anderen zu kommen? Weil wir sehen ja, dass die Piloten und so, für die ist es kein Thema, dann mal auf ein anderes Schiff zu gehen, wenn die irgendwie Freizeit haben oder
schwer,
was auch immer.
Offensichtlich schwer, weil sie versteckt sich ja in einem Frachtcontainer.
Ja, genau, weil ich wollte nämlich gerade sagen, uns wird hier gezeigt, dass sie im Grunde als blinder Passagier sich da ja zwischen der Ladung versteckt. Also deswegen dachte ich mir auch, okay, also es scheint nicht so zu sein, dass es da so eine offene Verkehrs-, also im Sinne von öffentlicher Verkehr, nicht im Sinne von Sex.
Dass es
da so eine Verkehrspolitik gibt, so nach dem Motto, ja, man kann dann auch mal zum anderen Schiff rüber und so und ja.
Möglichkeiten gibt es natürlich für Offiziere und für Leute, die irgendwie wirtschaftlich tätig sind und eine Notwendigkeit oder politische Notwendigkeit haben, zwischen den Schiffen zu wechseln. Aber ansonsten, nee, für Zivilisten gibt es die, so wie ich es verstanden habe, nicht. Aber es hat sich wahrscheinlich rumgesprochen innerhalb der Flotte, und ich meine, die sind jetzt schon seit Monaten da unterwegs, dass es heißt, hier, wenn du sowas brauchst, geh zu Doc Kottl, der macht das, du musst einfach irgendwie darauf warten, bis der Container abgeholt wird, und dann schlüpfst du einfach da rein. Also.
Das ist ja auch was Adama Senior ja auch sagt, als er mit Kottl redet, dass er meint, sie hat nach dir nach Namen gefragt. Das ist doch kein Zufall. Ja. Und er so, erst will er es ja leugnen, und dann so, nee, das ist wirklich kein Zufall. Ja. Ich fand es halt total interessant, dass sie dieses Thema aufgenommen haben, weil sobald das Thema Abtreibung ins Spiel kam, dachte ich, Da fassen die aber ein wahnsinnig heißes Eisen an. Das war damals ein heißes Eisen und das ist heute immer noch ein heißes Eisen. Aber für damals dachte ich, oh, jetzt bin ich gespannt, wie sie das handhaben.
Ich finde, sie haben es ganz gut gehandhabt, aber es war wohl hier wieder ein bisschen Meta-Wissen und ich weiß, es gibt auch
Ja.
bestimmt viele Leute, die uns zuhören, die sagen, oh, ich will das eigentlich gar nicht hören, so viel über die Produktion, aber ich glaube, in dem Fall ist es dem Vergnügen gar nicht so unerträglich. Gab es wohl sehr, sehr viele intensive Gespräche zwischen Ron Moore und Mary McDonald, die eben Laura Rosalind spielt, die ganz strikt pro-Choice ist, also irgendwie
Ja.
Schwangerschaftsabbrüche befürwortet und sagt, ich kann das nicht spielen, ich will das echt nicht spielen. Und er meinte, es hätte so
Ach,
viele Revisionen
tatsächlich,
bei dem
okay.
Drehbuch gegeben und auch irgendwie unter Mitwirkung eben von Mary McDonnell, die gesagt hat, ich will das eigentlich so nicht. Bis zu einem Punkt kam, an dem sie gesagt haben, okay, darauf können wir uns einigen, auf den Kompromiss. Und sie hat gesagt, okay,
Ja.
dann ich gehe da eben mit, aber es tut mir
Finde ich
echt
aber
weh für
krass,
meine Figur. Ja.
das finde ich krass, dass sie da doch so drauf verstanden hat. Interessant. Aber das finde ich wird auch sehr, sehr gut deutlich in der Serie selbst, weil sie hat ja dann diese Szene, wo sie ja sagt, seit Anbeginn meiner Karriere bin ich dafür, dass Frauen über ihren Körper entscheiden können. Und jetzt stehe ich halt hier und sage, ja, nee, doch nicht.
Kann sein, dass das so eine Dialogzeile ist, die dann später noch eingeflossen ist. Ich bin mir nicht so sicher,
Ja, ja. Ich war
wie der
tatsächlich
erste
von ihrer
Drehbuchentwurf
Entscheidung dann
aussah.
aber auch sehr überrascht, weil sie ja so vehement am Anfang gesagt hat, nie im Leben werde ich das irgendwie sagen. Und dann ist der nächste Schritt, ja, und übrigens, ab jetzt steht dann auch Abtreibung unter Strafe. Was ich interessant fand, mich hätte mal interessiert, was für eine Strafe? Also sie sagt dann zwar irgendwie, ich habe es gerade vergessen, was es offiziell war, aber es war irgendwie grausamer Missbrauch oder grausamer Zufügung von Leid. Also es war irgendwie so eine Floskel, wo ich aber dachte, aber es wird nicht gesagt, was die Strafe ist.
Es wird eine
Das würde mich interessieren, weil ganz
Gefängnisstrafe
ehrlich,
sein, ja.
wenn die Strafe ist, ich sitze 3 Monate im Gefängnis, würde ich es auf mich nehmen. Also das wäre mir das wert. Wenn die Strafe und Todesstrafe wird es ja wohl nicht sein.
Nein.
Und also die Frage ist, was für eine Strafe du da kriegst. Wenn es jetzt ein Jahr wäre oder 2, dann würde ich mir schon wieder Gedanken machen. Aber ja, aber so,
Ich muss
ja,
sagen, nee,
Ich meine,
ich.
andere Leute, aber da wird wieder mit zweierlei Maß gemessen, werden für den Mord auch nur 10 Wochen ins Gefängnis geschmissen.
Es wird nicht ausformuliert, es wird dazu einen Gesetzesentwurf geben, denke ich mal, den kann man nachlesen. Ich glaube nicht, dass sie den in der Serienbibel hier
Ja.
festgehalten haben, nehme ich mal an. Also ich weiß nicht, ob es den irgendwo zu lesen gibt, aber
Ja,
die Strafe
nein, das
wird
glaube
nicht
ich
ohne
nicht.
sein oder eine so hohe Kapitalstrafe, vielleicht auch in Form einer finanziellen, also einer Geldstrafe, dass sie nicht so leicht bezahlbar ist. Ich gehe mal davon aus, dass die eben schon massiv sein wird, sonst hätte es eben auch kein Effekt. Keine Wirkung.
Ja.
Ich finde ehrlich gesagt die Storyline ziemlich super, weil sie mir eben auch zeigt, wie Politik leider
Ja.
funktioniert, die eben immer
Wie manipulativ, ja.
die immer von wirtschaftlichen Interessen, von ideologischen Interessen
Ja.
bestimmt ist. Man hofft eben immer bei allen Politikerinnen und Politikern, dass sie eben komplett moralisch, ethisch korrekt handeln und gemäß ihrer Überzeugung und so weiter und so fort. Und man sieht es dann eben doch immer wieder, wenn da mal die Kacke am Dampfen ist oder eben eine starke Wirtschaftsmacht oder eine starke, wie in diesem Fall religiöse Macht oder ein Abgeordneter da ankommt und sagt, du weißt hier, ich muss mit dem Finger schnippen und sagen, Rosalind ist nicht so eine gute Kandidatin, wir stellen unsere eigene Kandidatin oder eigenen Kandidat auf und dann bist du weg vom Fenster, was die eben für einen Druck ausüben können. Und das fand ich eben schon spannend zu sehen, wie sie darauf reagiert, indem sie quasi sagt, letztendlich, das muss man auch nicht gutheißen. Ihre Figur ist super schwierig, weil man darüber schon häufiger diskutiert, dass sie gesagt haben, so eigentlich möchte man sie mögen, weil eben auch die Schauspielerin so sympathisch ist, aber die trifft immer wieder Entscheidungen, die sind wirklich zum Zähneknirschen, dass sie eben auch hier etwas
Ja.
tut, was wir wahrscheinlich von unserer Warte aus und wahrscheinlich das Gros der Menschen, die die Serie gucken, für uncool, um es mal flapsig auszudrücken, hält, aber eben politisch durchaus sinnvoll für sie ist. Und ich finde eben gut, dass sie ja ihr am Ende diese Szene doch mal geben, eben angesichts dieser genuesischen Abgeordneten, Porter heißt die gesagt, wie gesagt, glaube ich, und dann wirklich sagt, und eben dieser jungen Frau, diesem Mädchen die Abtreibung erlaubt und dann sagt, ich habe euch ja euer Scheißgesetz gegeben, aber jetzt lass mir hier du hast dein Pound of Flesh hier, Merchant of Venice, bekommen, aber gesteh mir wenigstens zu, dass
Ja.
ich dieser jungen Frau noch die Abtreibung erlaubt habe und sie eben nicht in den Knast schmeiße. Also ich finde das schon sehr, sehr stark, ehrlich gesagt. Gut geschrieben, gut gespielt.
Ich bin, also jetzt so im Nachhinein ist es so, hätte ich eigentlich nicht so überrascht sein müssen von der Entscheidung, die sie getroffen hat, weil der erste Schritt, also Macht, Politik und Macht, korrumpieren. Das sehen wir ja hier. Selbst den besten, moralischsten Menschen korrumpiert es, siehe sie. Hm. Aber es ist ja nicht der erste Schritt, den sie zweifelhaft gemacht hat. Also ich fand, sie hat ja mehrere Entscheidungen getroffen. Du sagst es, die zweifelhaft waren. Aber natürlich für mich eigentlich schon der komplette Bruch mit dem, was sie repräsentiert hat. Also dieser moralische, feste High Ground und so weiter, war, als sie ja entschieden hat, sich als, ja, wie sagt man, Prophetin zu inszenieren. Das war ja für mich schon, das war eigentlich schon der erste große Bruch. Und dass sie jetzt hier einknickt, hätte dann nicht so überraschend kommen sollen. Aber irgendwie ist sie bei mir im Kopf noch fest verankert als moralisch integer.
Ich will das ja auch nicht.
Nein, aber du hast schon recht. Also es ist einfach Macht korrumpiert, es ist halt so.
Nee, ich glaube,
du hältst es bei ihr ja auch, doch, ich glaube schon, weil sie hält ja auch mit allem, was sie hat, eben an dieser Position fest. Also das ist schon, sie will diese Macht nicht verlieren, es ist ja schon
aber
so.
Aber ich finde, trotzdem kratzt es ja nicht daran, dass sie, an der Tatsache, dass sie es im Grunde mittellangfristig betrachtet von ihrer Warte aus gut meint mit der Menschheit. Sie ist ja erstmal überzeugt von ihren Positionen und ganz ehrlich, sie blickt auf die Alternativen, die die Menschen haben. Sie guckt eben auf die anderen Abgeordneten, diesen Zwölferrat, und da stellen sich eben nur Tom Zarek, den sie für einen absoluten Baddie hält, zur Wahl, und ihr politischer Nachfolger war eine Zeit, oder rechte Hand war lange Zeit eben Gaius Balter, der dann am Ende eben auch kandidiert. Ja. Und das sind so die beiden Alternativen. Und da blickt sie eben drauf und denkt sich auch, ach du Scheiße, ich muss alles super. Dafür... Genau, da ist Tom Zarek.
Pest und Cholera.
Genau, da ist Tom Zarek, der ehemalige Terrorist, dem man nicht trauen kann, der die Menschheit ins Unglück schippern wird. Und das eben Gaius Balter, der mit den Zylonen kooperiert. Davon ist sie auch überzeugt mittlerweile. Und sie hat ja nicht Unrecht. Und natürlich sagt sie da, ey, ich muss gegen meine eigenen Überzeugungen handeln, um irgendwie diese meine Macht zu erhalten. Und du hast recht, da kann man von der Warte drauf gucken, ja, die tut alles, um einfach nur in der Macht zu bleiben. Aber ich glaube, also da schwingt eben auch eine gehörige Portion Altruismus mit. Also die guckt eben auch schon auf das Schicksal der Flotte.
Ja, aber das ist natürlich, so kann man sich das auch schön reden, ja, aber natürlich, klar, hast schon recht.
Es ist nicht so einfach, weil wenn es wirklich nur darum ginge, ich bin machtgeil und ich will die Macht behalten, dann wäre sie natürlich, dann wäre sie gecancelt in meinen Augen.
Genauso wie Zarek. Aber ich wollte eigentlich sagen, dass, also das, ich fand es eine gute Storyline. Ich fand den voraussehbaren, wie sagt man, Drill sozusagen in der Story, diese Drehung, dass dann eben Balter sich öffentlich gegen sie gestellt hat und ihr wirklich öffentlich das Messer in den Rücken gerammt hat, wo ich auch so dachte, wow, also ganz ehrlich, es war super inszeniert. Und was ich aber besonders, also ich fand gut, dass wir wieder ein bisschen was von Balter gesehen haben, der hat jetzt doch mal ein paar Episoden lang recht kleine Brötchen gebacken und irgendwie war es dann auch langweilig, dass seine das Hetzix weg war, weil so sehr wir da manchmal uns auch über die Szenen aufgeregt haben, aber sie waren immer amüsant. Und deswegen fand ich das ein super Ende, als er da erst ihr das Messer so in den Rücken rammt und einen auf, ja, und deswegen kandidiere ich und so macht. Und dann geht dieser Blick eben von ihm zu Hetzig, die da im Türrahmen steht und halt so dieses
ganz langsam
Klatschen macht, finde ich so toll. Vor allen Dingen, damit wird ja erfüllt, was sie ja auch schon vor längerem gesagt hat. Also sie hat ihm ja, also es war ja, als er ganz am Anfang als zum Vizepräsidenten genau gewählt wurde, hat sie ja gesagt, dass sie für ihn diese Ambitionen hat. Also sie möchte, dass er jetzt da quasi versucht, Präsident zu werden. Und er auch so, ach Quatsch und so. Aber das hat sich jetzt geändert. Und ich finde auch lustig, ich frage mich da auch, wie viel von ihrer Manipulation da quasi noch in ihm nachwirkt. Weil ich meine, es sieht jetzt so aus, als würde er auf Zarek hören. Aber eigentlich ist es ja eine Ambition, die offensichtlich ihm gewachsen ist. Also ja,
Zareks Rolle bleibt weiterhin so ein bisschen unklar. Also ich glaube, das ist eine der Fragen, die hier nicht beantwortet werden. Ich meine, es sind auch andere Fragen nicht beantwortet, von wegen, woher kommt eigentlich diese junge Frau, dieses Mädchen da eigentlich, wie geht er zurück und so
aber
weiter.
Aber auch was das ist eigentlich für die Story nicht wichtig.
Nein, es ist nicht wichtig. Und ich finde ehrlich gesagt dieses Kryptische, mit dem da Zarek Balter hinterlässt, so von wegen, ja, ich kann selber nicht kandidieren, aber wie wär's, wenn du kandidierst? Und
ja, also ich
vergesse Freundschaftsdienste nie und so, das ist schon cool.
Ja. Aber ich meine, ganz klar, er ist der Puppenspieler und alle tanzen an seinen Fäden und Balter tanzt an seinen Fäden. Also es ist natürlich, so sehe ich das ganz deutlich. Da wird auch noch interessant die Auseinandersetzung zwischen den beiden dann vielleicht.
Ja.
Ich fand übrigens, sorry, das war meine Wasser-App, ich fand übrigens noch ganz gut, dass in dieser Entscheidung, die ja dann Roslyn trifft, zu sagen, sie stellt Abtreibung unter Strafe, da ja auch ein Gespräch referenziert wird, das in Folge 1 stattgefunden hat, wo sie ja nämlich gesagt hat zu Adama, Senior, ja, dann hoffe ich, dass sie jetzt schnell mal anfangen, Babys zu kriegen.
Ja.
Das fand ich schon damals in der ersten Folge etwas problematisch. Mhm. Und deswegen fand ich cool, dass das jetzt zurückgebracht wurde für diese Folge. Also, dass da so ein Bogen zurückgespannt worden ist, geschichtlich.
Es ist, ja, es sind alles so Gespeckle. Also ich finde auch diese Ambivalenz sehr, sehr stark. Überhaupt grundsätzlich einfach ein starker Aspekt an der Serie, dass man eben ganz oft entlassen wird, nämlich nicht mit, ah, hier sind die Good Guys, sind die Bad Guys oder ja. Bad Girls, sondern man tatsächlich Sachen hin und her wägen kann und ich eben auch hier auf Rosalind blicke, wiederum bedenke, ja, schon schlimm, was sie tut. Aber irgendwie hat sie auch recht. Und das fand ich eben tatsächlich auch spannend. Genau wie bei Balter, den wir ja immer schon so als jemanden sehen, den wir, so ein Gag, ein Eitler, dem wir nicht trauen können, der komplette Opportunist ist. Also Spielball größerer Mächte und auch selber eigentlich nie wirklich einfach gerade heraus irgendwelche Werte zu vertreten scheint. Und jetzt ab doch jemand ist, von dem wir sagen, auf dem Papier ist der tatsächlich für mich gesprochen, und ich glaube vielleicht auch einen großen Teil des Fernsehpublikums damals wie heute, der bessere Kandidat. Weil er ist halt ein Mann der Wissenschaft, der sagt, ihr, ich handle rational, rennt ihr doch alle eurer Esoterik-Uschi hinterher, ich bin hier der coole Wissenschaftler. Ne?
Ja.
Also mit zwar überspitzt formuliert. Und ich würde tatsächlich, würde ich da leben in dieser Flotte, und wäre ich einfach Zivilist und eben nicht informiert, was da für Sachen, für Geklüngel hinter den Kulissen passiert, würde ich sagen, hey, Balter scheint mir ein ganz korrekter Typ zu sein, also stabiler Typ, den wähle ich mal. Also.
Ja, aber ganz ehrlich, würde mir auch so gehen. Also wenn sich einer als Mann der Wissenschaft, und ich meine, wenn jemand sich als Mann der Wissenschaft ausgeben kann, dann ja wohl der Wissenschaftler. Ja, ja. Also deswegen.
Ich fand das wieder super gespielt. Ich mag ja James Callis. Wie er wieder diese Zickigkeit, als Rosalind kommt und meint, hier haben sie dazu mal irgendwie Prognosen, Untersuchungen durchgeführt, wann, wie lange eigentlich die Flotte noch existiert, wenn wir keinen Nachwuchs quasi zeugen. Und er hat auch wieder so beleidigt ist und wie so eine kleine Sissy dann so, ach hier, ja, sie hätten mich ja schon früher fragen können. Ich habe solche Berechnungen natürlich schon vor 7 Monaten angestellt und alles liegt vor. Sie hätten ja mal fragen können. Interessiert sich ja keiner dafür, das, was ich hier tue und so. Und ich fand dieses Stevenhafte, was er hat, ist so witzig einfach. Ich kann mich darüber sehr amüsieren.
Ja, aber das meinte ich auch, dass er jetzt wieder da ist. Ich hoffe, er wird jetzt wieder eine etwas gewichtigere, also ein bisschen mehr Screentime kriegen, weil der hat schon Spaß gemacht. Das ist schon so. Und auch seine Diskussion mit Six und so weiter, hält Six. Also da freue ich mich drauf. Ich hoffe, das wird jetzt wieder mehr.
Ja. Waren wir... Ja, ich glaube, wir waren durch. Wir haben am Ende nochmal dieses Bear McCreary-Theme mit den Pfeifen, was immer rausholt, wenn etwas besonders emotional aufgerührt ist, was ich hier ganz gerne höre. Ist ein bisschen kitschig, aber du, dick oder ach so, auf dem halben Wege zum Herrn der Ringe.
Ja, aber ja. Okay. Also alles, immer wenn so Pfeifen in so Musik vorkommt, muss ich immer an die PK-Folge denken, wo er ja auch da The Inner Light, weißt du, wo er da sein Leben und darum pfeift, aber ja, na gut.
Die Folge ist so gut, die alleinige Erwähnung des Episodentitels reicht mir, um sofort zu denken, oh, ich glaube, ich muss sie mal wieder gucken. The Inner Light ist herrlich. Genau wie diese Folge. Also, den erleidet es doch ein bisschen besser. Aber diese Folge war hier auch ziemlich tipptopp.
Also wir waren beide, glaube ich, sehr gut unterhalten. Und du hast ja gesehen, wir hatten jetzt doch eine ganze Menge zu diskutieren.
Ja.
Und dafür, dass diese zweite Storyline eigentlich doch relativ kurz ist. Ich meine, wenn man die Szenen zusammennimmt, wie viel sind es? 5, 8? Also es waren nicht viele Szenen. Dann steckt da eine ganze Menge an Story drin. Schon alleine eben, natürlich klar, aus dem Diskussionsthema Schwangerschaftsabbruch heraus, aber auch diese ganzen politischen Intrigen und so. Also das fasziniert mich und ich weiß ja, also so weit bin ich ja gespoilert, dass ja es politisch noch ziemlich hoch hergehen wird.
Ja.
Und also ich bin sehr, sehr gespannt.
Sehr gut. Und ich nehme auch das zurück, was ich glaube ich zum Anfang der Serie gesagt habe, so von wegen, ja, diese parallelen Handlungsstränge, die nicht aneinander greifen, das ist so ein Phänomen vor allem der ersten Staffel und stimmt ja auch, wo wir teilweise bis zu 3 Handlungsstränge hatten, die kaum was miteinander zu tun hatten. Aber in dieser Folge zeigt sie eben, es funktioniert sehr gut, einfach mal so 2 Storylines zu haben, die eigentlich einander überhaupt nicht tangieren oder fast gar nicht tangieren und eben trotzdem im Ganzen eine gute Folge geben, weil die eine eben politisch sehr komplex ist und die andere eben eher menschlich komplex und ein bisschen Action bietet. Also ist schon ganz cool. Schreibt uns gerne an galaktikapodcast@gmail.com, unterstützt uns gerne unter patreon.com/bahnhofskino und hört natürlich auch unsere anderen Podcast-Formate wie zum Beispiel By a Lady und Hot Pink und Bahnhofskino und Spielfilm und so vieles mehr, wo ihr Britt Marie und mich auch noch hört. So, habe ich noch was vergessen?
Nein.
Okay. und denkt an Gaius Balters weißen Satz, wenn wir unsere eigenen Rechte beschneiden, werden wir weniger menschlich und mehr wie die Zylonen. in diesem Sinne.
Ja. Ja. Auch ein Hammer. Also es waren ein paar sehr gute One-Siler in dieser Folge drinne.
One-Siler-Stop.
Nee, wie sagt man? One-Liner. Ach Gott, ja. Du sagst, wie gesagt, Denglisch. Hallo.
Alright. Mach's gut, gut, Marie. Mach's gut, ihr alle. Dankeschön. Tschüss. Bye-bye. Bring our birds home.
Launch base secure. Jump.